Herzlich willkommen zu Episode 94 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts, den wir aufnehmen im neuen Jahr. Es ist der 4. Januar 2026. Insofern erstmal ein frohes Neues euch allen. Und wir sind hier zum Zeitpunkt dieser Aufnahme aktuell in Nelson, ganz nah am geografischen, trigonometrischen Mittelpunkt von Neuseeland. Der liegt hier, also wir nehmen hier so ein bisschen im Wald auf von Nelson und der liegt hier keinen Kilometer von uns entfernt. Und wir dachten, na, wenn wir jetzt hier den Mittelpunkt von Neuseeland erreicht haben, ist es doch eine gute Gelegenheit, eine neue Podcast-Episode aufzunehmen. Der Mittelpunkt von Neuseeland, der liegt recht weit im Norden der Südinsel Neuseelands. Die letzte Episode, die hatten wir ja in Wanaka veröffentlicht, also noch deutlich weiter südlich. Und das bedeutet, dass wir eben in dieser Episode jetzt hier, in Episode 94, berichten werden, wie wir vom Süden der Südinsel in den Norden der Südinsel gekommen sind. Spoiler, es ging vor allem entlang der Westküste. Und da können wir jetzt im Prinzip auch gleich einsteigen und wir fangen damit an zu berichten, wie es von Wanaka aus damals weiterging.
Bevor wir von Wanaka weitergefahren sind, haben wir dann nochmal groß eingekauft dort, denn die nächste nennenswerte Stadt, die kam erst wieder in 425 Kilometer, nämlich Hokitika. Wobei nennenswerte Stadt auch ein bisschen relativ ist. Also auch Wanaka selber hat eben knapp 14.000 Einwohner nur, Hokitika 3.400 Einwohner. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es zwischendurch gar keine Einkaufsmöglichkeiten gibt. Aber ähnlich halt wie im Outback ist es in den kleinen Läden, in den kleineren Dörfern oder Städtchen dazwischen, die dann eben unter 1.000 Einwohner haben, einfach deutlich teurer. Ja, und dann ging es los von Wanaka. Sind wir erstmal 20 Kilometer nach Hawia gefahren. Da gab es einen schönen, aber ja, eher unspektakulären Radweg im Vergleich zu den anderen am Hawia River entlang. Und das Wetter war an diesem Tag immer noch etwas wechselhaft, hat nicht mehr so viel geregnet als in Wanaka, als wir den Ruhetag gemacht haben. Trotzdem hat es auch noch ein bisschen getröpfelt, als wir gefahren sind und deswegen haben wir die Chance genutzt, dass es auch in Hawia nochmal Warm Showers Hosts gab und sind schließlich bei Martin und Liz untergekommen. Hawia ist übrigens nicht nur der Name eines Ortes und auch dieses Flusses, wo wir lang gefahren sind, sondern gibt auch als See den Lake Hawia. Und da wir ja dann nur so einen kurzen Fahrtag hatten mit 20 Kilometer, haben wir den Nachmittag einfach am Ufer des Lake Hawia verbracht, was dann auch sehr schön war auf jeden Fall. Also wieder ein schöner, türkiser, klarer See. Und danach sind wir dann zur Straße namens Lakeview Terrace gefahren, wo Martin und Liz wohnen. Ja, und die Straße macht ihrem Namen durchaus alle Ehre.
Ja, also der Blick aus dem großen Fenster von Martin und Liz Wohnzimmer über den See und auf die Berge dahinter dann auch, der war wirklich unvergleichlich schön. Und sie hatten halt auch ein Wohnzimmer mit drei Außenwänden, sodass sie quasi Fenster auf drei von vier Seiten hatten beim Wohnzimmer. Und da hatte man quasi so einen richtigen Panoramablick dann fast schon über dem See. Das war schon, die Leute wohnen hier schon echt schön manchmal, das muss man schon sagen. Martin und Liz, die sind schon im Rentenalter. Die waren letztes Jahr noch für 6 Monate in Europa mit dem Fahrrad unterwegs, vor allem in Spanien, Großbritannien und dann von Großbritannien aus quasi quer durch Mitteleuropa von Holland nach Mailand. Das war dann auch ihr bisher längster Trip mit dem Fahrrad. Und sie haben dabei tatsächlich auch auf dem Campingplatz in Karlsruhe-Durlach gezeltet, der ja quasi in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer damaligen Wohnung in Karlsruhe-Durlach war. Das war ganz interessant, da haben sie dann noch Fotos davon gezeigt und auch vom Schloss in Karlsruhe und so, wo wir unsere Tour hier gestartet haben und so. War ganz interessant, dass die da in der Zwischenzeit, also ja erst nachdem wir dort losgefahren sind, da dann auch vorbeigeschaut hatten. Interessantes zu erzählen hatten sie aber vor allem auch über ihre Ernährung.
Ja, Sie haben beide im Medizinbereich gearbeitet. Also Martin war mal Arzt und vor 10 Jahren haben Sie sich dann aus gesundheitlichen Gründen entschieden, nicht nur vegan zu leben, sondern Sie achten vor allem auch darauf, möglichst unverarbeitete Produkte, also zum Beispiel mit möglichst wenig Zutaten, zu kaufen. Das heißt, Sie haben eine pflanzenbasierte und auch vollkornbasierte Kost quasi und versuchen viel einfach selbst zu machen. Zum Beispiel, Sie haben jetzt keine ganz klare rote Linie oder so, aber Sie machen zum Beispiel Hummus am liebsten selbst und kaufen es nicht fertig. Dann können Sie kontrollieren, was da alles noch an zusätzlichen Sachen, wie viel Salz und sonst was reingemacht wird. Und ja, wenn Sie es doch irgendwas fertig kaufen, dann kaufen Sie eben die Packung mit den wenigsten Zutaten quasi, so auf die Art. Als grobe Faustregel, kann man es so erklären. Ja, und zum Abendessen gab es dann ein Risotto aus braunem Reis, Süßkartoffeln, Kohlgemüse und so weiter. Und dazu standen dann noch eine ganze Reihe Toppings auf dem Tisch, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Chiasamen. Und als Dessert gab es dann eine große Obstplatte, wo sie aber tatsächlich auch ein paar Stückchen Schokolade drauf geschmuggelt haben. Aber natürlich Bitterschokolade.
Ja, insofern, also die waren da sicherlich schon recht streng mit sich, recht konsequent in der Befolgung dieser Ernährungsweise, sage ich mal. Aber gleichzeitig halt nicht völlig dogmatisch und auch überhaupt nicht missionarisch eigentlich. Also sie haben das wirklich nur so aus ihrem Erfahrungsschatz her erzählt und gerade deswegen fand ich es halt wirklich noch einigermaßen überzeugend auch. Und ich meine, sie haben auch immer betont, dass es wirklich, also alles, was jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegt werden kann, ist für sie auch Hokuspokus. Aber sie meinten halt, es gibt Studien dazu, die eben zeigen, dass das gut ist für die Gesundheit, fürs Herz-Kreislauf-System und so weiter, wenn man eben sich so relativ, ja, eben so ernährt, wie wir es gerade beschrieben haben, wie sie es tun. Und das hat einen entsprechend schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob man sich da halt nicht schon auch irgendwie eine Scheibe von abschneiden könnte, zugunsten seines Herz-Kreislauf-Systems. Von Havea aus sind wir dann Richtung neuseeländische Alpen gefahren, das heißt auch Richtung Westen im Prinzip. Also die neuseeländischen Alpen, die sind ein bis zu 3700 Meter hoher Gebirgszug, der parallel zur Westküste der Südinsel Neuseelands verläuft, also ungefähr so in der westlichen Hälfte der Südinsel liegt. Und das heißt entsprechend, dass zwischen den Bergen und der Westküste somit sehr viel weniger Platz ist, zum Beispiel für Besiedlung oder Landwirtschaft, als auf der anderen Seite der Berge, also zwischen den Bergen und der Ostküste. Ganz im Südwesten der Südinsel gehen die Alpen dann wirklich sehr steil direkt ins Meer über. Da gibt es dann auch viele Fjorde und Seen, sicherlich wunderschön. Aber das ist da, also diese südwestliche Ecke von der Südinsel, die ist wirklich quasi alles Nationalpark, völlig unbewohnt, da gibt es quasi keine Straßen. Und wenn, dann sind das endlose Schotterpisten durch die Berge, die dann irgendwo in Sackgassen an irgendeinem See oder an der Meeresküste enden. Und das ist halt zum Radreisen einfach irgendwie ein bisschen unpraktisch. Also vielleicht wäre das was für einen zweiten Besuch hier in Neuseeland, wenn man sich so in Sachen Abenteuer nochmal ein bisschen steigern möchte und dann ja, gut vorbereitet und geplant und vielleicht mit dem nötigen Geld unterwegs ist, sodass man sich dann nach 3-4 Tagen am Ende der Sackgasse mit einem Boot abholen lassen kann, um nicht die ganze Strecke wieder genauso zurückfahren zu müssen. Aber ja, für uns jetzt in dem Fall war das jetzt einfach nicht praktikabel genug. Und ähnlich sieht es im Prinzip auch ganz im Norden der Westküste aus. Nur, dass dort, glaube ich, nicht so Fjorde gibt und die Berge auch nicht mehr ganz so hoch sind. Und nur im zentralen, ungefähr so dem zentralen Drittel der Westküste, also ne, in der Mitte zwischen Süden und Norden, da gibt es zwischen den steilen hohen Bergen und der Meeresküste so einen ungefähr 10 Kilometer breiten Streifen, wo es einfach nur so ein bisschen hügelig ist, also mit Hügeln so bis 500 Meter Höhe. Und das reicht dann an Platz für so eine kleine, minimale Besiedlung. Das heißt, für uns, die wir dort langfahren würden, heißt es, man hätte halt so ungefähr 1-2 Dörfer täglich mit vielleicht 100 Einwohnern pro Dorf. Und im nördlichen Bereich von diesem mittleren Westküstenabschnitt dann auch 1-2 größere Siedlungen beziehungsweise Städte. Hokitika hattest du vorhin schon angesprochen, das wäre eine davon. Und ja, diese kleinen Dörfer mit 100 Einwohnern und dann im Norden auch die etwas größeren Siedlungen, die sind eben alle mit dem National Highway 6 miteinander verbunden, der auch als Glaciers Highway bekannt ist. Warum der Glaciers Highway heißt, dazu kommen wir gleich noch. Und ja, um eben von Queenstown, Wanaka, Havea aus, von dieser Region aus, also von Otago aus im Prinzip, um von dort zur Westküste zu kommen, muss man entsprechend die neuseeländischen Alpen überqueren. Und dafür gibt es im Süden eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, nämlich den sogenannten Haast-Pass.
Und der ist mit 562 Meter gar nicht mal so hoch dafür, dass man da die höchsten Berge Neuseelands überquert quasi. Also die höchste Bergkette zumindest. Ja, und wir kommen eben auch von Süden, deswegen ist dieser Pass auch unsere Wahl. Die nächste Querungsmöglichkeit wäre nämlich dann erst der Arthur's Pass, der ist sehr viel weiter nördlich, so bei Christchurch auf der Höhe. Und weiter nördlich gibt es dann noch einen Pass, den Lewis Pass. Und ja, Richtung Nordküste noch ein paar weitere Straßen, weil einfach dort die neuseeländischen Alpen dann auch nicht mehr ganz so hoch sind, sondern kleiner werden. Ja, wir brechen also von Martin und Liz zum Haast-Pass auf. Zunächst hat die Straße noch ein gutes Stück am Lake Havea lang geführt. Und am Ende des Sees fährt man dann über so einen kleinen Mini-Pass, den sie The Neck nennen. Und auf der anderen Seite kommt man dann nochmal beim Lake Wanaka raus tatsächlich, also wo wir zwei Tage vorher waren. Also der ist so riesig, der See, dass man da quasi nochmal am nördlichsten Zipfel von dem See dann lang fährt, wenn man schon irgendwie 40, 50 Kilometer von der Stadt Wanaka nach Norden gefahren ist. Ja, und so sind wir erstmal den halben Tag eben an den Ufern dieser großen, aber ja, sehr schönen türkisen Gebirgsseen entlang gefahren. Und danach ging es dann im Tal des Makarora Rivers entlang, das da sehr breit war, also der Fluss, der dann in den Lake Wanaka mündet. Und an diesem Fluss entlang mehr oder weniger dann hoch zum Haast Pass. Am Anfang in dem breiten Tal gab es dann noch sehr viele Schaf- und Kuhweiden und tatsächlich auch Hirschweiden. Also da waren richtige abgezäunte Weiden, wo Hirsche offenbar dann als Nutztiere gehalten werden. Und ja, diese Weiden haben jedenfalls dann irgendwann aufgehört und gingen so allmählich in richtigen, dichten, großflächig zusammenhängenden Wald über. Also war eigentlich das erste Mal für uns entlang unserer Route in Neuseeland, dass wir so einen richtigen, dichten Wald gesehen haben.
Ja, und dieser Wald, der hat generell unsere Zeit und unsere Route an der Westküste entlang geprägt. Also die nächsten 160 Kilometer im Prinzip ab kurz vorm Haastpass im Prinzip, aber dann eben auch über den Haastpass weit hinaus, die ging es dann weit überwiegend durch dichten neuseeländischen Urwald. Nur sehr vereinzelt wurde der Wald durch Farmland, das heißt offene, grüne, saftige Weiden unterbrochen, eher noch durch die kiesigsteinbreiten Flussbetten, die das Gletscherwasser aus dem Hochgebirge runter ins Meer führen. Aber ansonsten war halt wirklich überall einfach nur Wald. Und dieser Wald, der war auch meistens so dicht wie der tropische Regenwald, den wir von Südostasien kennen. Vor allem, wenn man in die Ferne schaut, auf die Berghänge, die dann vom anderen Flussufer aus gegenüber quasi dann in die Höhe aufsteigen oder so, da waren diese Aussichten teilweise vom Ho Chi Minh Highway in Vietnam quasi nicht zu unterscheiden. Das sah wirklich aus wie tropischer Regenwald in der Ferne. Und alles strotzte nur so von Grün und von Leben und ja, weiß nicht, besonders charakteristisch für diesen neuseeländischen Wald waren für uns eigentlich vor allem zwei Sachen. Erstens waren die Baumstämme von den Bäumen alle vermoost. habe ich mir ausgedacht, diesen Spruch. Also das heißt, nicht nur die Blätter von den Bäumen waren grün, sondern im Prinzip auch die Stämme. Und auch nicht nur Moos ist da auf diesen Baumstämmen gewachsen, sondern alles Mögliche, also auch Flechten und irgendwelche anderen Pflanzen. Zum Beispiel Farne natürlich. Und das ist dann im Prinzip das zweite Charakteristikum für den neuseeländischen Wald. Farne sind ja allgemein ein Nationalsymbol für Neuseeland. Genau genommen ist der sogenannte Silberfarn die Nationalpflanze Neuseelands. Aber es gibt über 200 verschiedene einheimische Farnarten in Neuseeland. Und die sieht man jetzt dann auch da an der Westküste im Prinzip überall und in allen möglichen Größen und Formen. Also es gibt nicht nur kleinere Farne, die auf den Stämmen und den Ästen der Bäume wachsen, sondern es gibt auch Farne, die im Prinzip selbst Bäume sind, die sogenannten Baumfarne. Die sind für uns besonders ungewohnt und entsprechend markant. Das sind Farne, die selber Stämme bilden und die sehen dann so ein bisschen aus wie Palmen im Prinzip. Also genau wie bei Palmen besteht das Äußere des Stammes aus alten abgebrochenen Wedelästen. Das ist entsprechend so ja, recht stark zerfurcht und ungleichmäßig. Wenn gleich auch ein bisschen, also eigentlich ist es gleichmäßig zerfurcht, aber es ist halt nicht glatt. Und oben aus der Spitze wachsen dann eben statt den Palmwedeln, wie bei den Palmen, bei den Farnen, bei den Baumfarnen entsprechend viele Farnwedel. Und diese Baumfarne, die wachsen zwar nicht ganz so hoch, wie jetzt zum Beispiel Kokospalmen, und die Stämme von den Baumfarnen sind auch deutlich dünner als jetzt die Stämme von Ölpalmen, aber ja, so von der Form kommt es halt schon hin, wie so eine Palme auch aussieht. Und so 3 bis 4 Meter Wuchshöhe würde ich schon schätzen. An manchen Stellen besteht wirklich der ganze Wald, wirklich weit überwiegend aus diesen Baumfarnen und ist dort dann oft auch besonders dunkel und so düster. Und ja, wo kein Wald und keine Farne wachsen, wachsen eben hohe Gräser.
Ja, und cool sieht es auch aus, wo man dann ein bisschen doch an der Küste langfährt und der Regenwald quasi aufhört neben der Straße, weil links von der Straße im Grunde schon fast Strand beginnt oder so was Ähnliches, kleinere Büsche vor Meer. Und auf der rechten Straßenseite hört dann der Wald auf, aber man kann nicht in den Wald reinblicken dort, weil sozusagen eine 45 Grad aufsteigende Wand bis dann zur Höhe der höchsten Bäume einfach nur dichtes Grün ist, was sich da sozusagen so zugewachsen hat, zur Sonne hin quasi, und wo man dann gar nicht mehr durchblicken kann. Eine feste grüne Wand, die den Anfang des Regenwalds markiert. Fand ich auch ein bisschen beeindruckend. Schwer zu beschreiben, vielleicht kann man es auf den Bildern ein bisschen sehen. Ja, und sonst überall durch den Wald, wenn man da durchfährt, kommt Wasser runter. Überall gibt es kleine Brücken oder auch nur so Rohre, die sie unter der Straße verlegt haben. Also unzählige Bächlein, die da den Hang herabfließen, und immer wieder gibt es auch kleine Wasserfälle. Und das Wasser ist immer wahnsinnig klar. Klar einerseits, aber es wirkt nicht so sauber teilweise. Also wir haben uns am Anfang ein bisschen gewundert, gerade nachdem es viel geregnet hat, da hat sich dann auf einigen Bächen sehr viel Schaum gesammelt. Und dann haben wir mal nachgelesen und aber herausgefunden, dass man schon davon ausgehen kann, dass dieser Schaum natürlichen Ursprungs ist und nicht irgendwie von irgendwelchen Seifen kommt oder so, die Leute da benutzt haben. Ich meine, da wohnt ja auch keiner obendran, deswegen haben wir uns auch so gewundert am Anfang. Aber es ist wohl so, dass vor allem, wenn eben durch Regen viele Stoffe aus dem Humusboden, also sogenannte Humine, ausgewaschen werden, dann sorgen die oft für Schaum auf dem Wasser. Und die sorgen dann auch dafür, dass das Wasser so leicht bräunlich aussieht, also nicht so bräunlich trüb, dreckig, wie durch Schwebstoff oder so, sondern einfach bräunlich klar, so wie eine Tasse Tee zum Beispiel, wenn man die Teeblätter entfernt hat. Also man kann schon trotzdem noch auch bis auf den Boden durchsehen, aber es hat halt einfach so eine bräunliche Färbung quasi. Ja, und generell ist natürlich alles wahnsinnig feucht, wie man das halt erwartet, wenn alles vermoost ist.
Du meinst, wenn alles vermoost ist?
Genau. Und der Wald hier, der sieht eben nicht nur aus wie Regenwald, sondern er ist auch wirklich Regenwald. Nur halt kein tropischer Regenwald, sondern gemäßigter Regenwald. Also quasi ein tropischer Regenwald in kalt.
Ja, also in den gemäßigten Breiten, da spricht man schon ab circa 1000 mm Jahresniederschlag von Regenwald. Und hier an der Westküste, da fallen tatsächlich rund 3000 mm Niederschlag pro Jahr. Vielleicht zum Vergleich, in Karlsruhe in Deutschland sind es knapp 700 mm Niederschlag pro Jahr, in Hamburg knapp 800. Das heißt, hier regnet es rund 4-mal so viel wie in Deutschland, hier an der Westküste von der Südinsel. Das heißt, die Roaring Forties, also die Westwinde, die hier vom Meer her auf die Insel treffen, darüber haben wir in der letzten Episode schon gesprochen, die bringen nicht nur Stürme, sondern auch Regen. Und weil dann eben die neuseeländischen Alpen im Weg stehen, regnet das halt alles noch vor den Alpen an der Westküste dann ab. In Wanaka, hinter den Bergen, regnet es dann nur noch ungefähr so viel wie in Karlsruhe. Das heißt, da kommt dann gar nicht mehr so viel an, weil die Berge eben davor schützen. Aber westlich der Berge eben ist, wie gesagt, ungefähr 4-mal so viel. Und zwar regnet es eigentlich auch das ganze Jahr hindurch viel. Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine ausgeprägte Trockenzeit mal irgendwie für ein paar Monate oder so. Aber es gibt schon einen Monat, der dann doch immer noch der niederschlagreichste ist. Und das ist natürlich der Dezember. Also der Monat, wo wir auch an der Westküste unterwegs waren.
Ja, entsprechend waren die Tage für uns auch immer wieder recht nass. Allerdings so richtigen Dauerregen hatten wir eher selten zum Glück. Und wenn, dann war es eher nachts, dass es durchgeregnet hat. Also so richtig nass bis auf die Knochen wurden wir zum Glück nie. Ja, und eigentlich fast jeden Tag kam auch zumindest mal kurz die Sonne raus, sodass man wieder was trocknen konnte. Also gerade das Zelt zum Beispiel konnten wir immer wieder schnell trocknen, sodass es abends nicht noch nass war vom vorherigen Tag, von der vorherigen Nacht. Und die Temperaturen insgesamt, die lagen so zwischen 10 und 18 Grad. Das klingt jetzt kalt für das, was wir so gewohnt waren aus den Monaten zuvor. Aber eigentlich, vielleicht haben wir uns mittlerweile an die Temperaturen gewöhnt oder so, aber ich fand es total angenehm zum Fahren. Also gut, einerseits haben wir erstmals seit langem auch wieder regelmäßig lange Hosen und Jacken getragen. Andererseits wurde es aber auch richtig schnell sehr warm und gar heiß, wenn die Sonne rauskam. Also die Sonne ist immer noch sehr stark und deswegen hat es sich vielleicht auch einfach nicht so kalt angefühlt. Also insgesamt würde ich sagen, von den Temperaturen her war es eigentlich perfekt für meine Komfortzone zum Radeln her. Muss jetzt eigentlich gar nicht wärmer sein. So, jetzt wollen wir auch mal noch klären, wo wir an der Westküste so übernachtet haben. Bisher haben wir ja so allgemein erzählt, wie es da aussieht und sowas, wie das Wetter war. Aber um das zu erklären, wo wir übernachtet haben, brauchen wir vielleicht noch ein bisschen eine Grundlage, ein bisschen Hintergrund zu Neuseeland. Mach du das mal.
Ja, ein bisschen Theorie zu Neuseeland. Also so bis vor 200 Millionen Jahren bildeten Südamerika, Afrika, Australien und die Antarktis den Urkontinent Gondwana. Und Neuseeland spaltete sich dann so vor 85 Millionen Jahren von dem antarktischen Teil von Gondwana ab. Das ist also noch deutlich vor der Auftrennung von Antarktis und Australien vor circa 40 Millionen Jahren. Also ungefähr doppelt so lang her, dass sich Neuseeland abgespalten hat, wie dass sich Australien abgespalten hat. Und seither, also für die letzten 85 Millionen Jahre, war Neuseeland komplett isoliert. Also es gab nie Landbrücken zu benachbarten Erdteilen. Also auch Australien war ja schon relativ lange isoliert, aber zum einen eben nur halb so lang wie Neuseeland. Und zum anderen konnte man Australien per Inselhopping viel leichter von Asien aus erreichen. Also in Eiszeiten mit niedrigem Meeresspiegel, da waren die nötigen Sprünge von einer Insel zur nächsten, um von Asien nach Australien zu kommen, nur maximal wenige hundert Kilometer weit, wohingegen halt Neuseeland von Australien 1500 Kilometer entfernt liegt. Und da gibt es halt auch echt keine nennenswerten Inseln irgendwie dazwischen, die man als Zwischenschritt benutzen könnte, so als Tierart oder auch als Mensch, als Homo sapiens, der sich irgendwie auf der Erde irgendwie in neue Kontinente ausbreiten möchte. Und deswegen ist es auch ein ziemlich interessantes Thema, was für Tiere es auf Neuseeland gibt, insbesondere wenn man auf die Säugetiere schaut. Als sich Neuseeland von Gondwana abgespalten hat, da gab es wohl auf Neuseeland die Säugetiere, die es auch auf Gondwana gab. Also die Säugetiere sind grundsätzlich älter als diese Abspaltung. Bei der Abspaltung, da war Neuseeland noch deutlich größer, als es heute ist. Aber vor ungefähr 25 Millionen Jahren, da wurde Neuseeland weitgehend überflutet. Wohl nicht vollständig, wohl nicht ganz komplett, aber zumindest war zu wenig Land übrig für Säugetiere und bei dieser Überflutung vor 25 Millionen Jahren, also einfach weil der Meeresspiegel da halt irgendwie gestiegen ist, da sind fast alle Säugetiere ausgestorben. Man hat zwar auch noch ganz vereinzelt noch Säugetiere-Fossilien aus der späteren Zeit gefunden, aber man geht davon aus, dass die dann auch vor weit über 10 Millionen Jahren auch ausgestorben sind. Und danach gab es einfach gar keine Säugetiere mehr auf Neuseeland. Mit einer Ausnahme im Prinzip. Die Ausnahme sind Fledermäuse. zwei Arten anscheinend, die wanderten, oder drei Arten, und eine davon ist irgendwie wieder ausgestorben, irgendwie so. Aber jedenfalls, da gibt es irgendwie zwei, drei Fledermausarten, die wanderten per Überflug von Australien aus nach Neuseeland ein, nachdem eigentlich schon alle Säugetiere ausgestorben waren vor 10 Millionen Jahren. Und außerdem gibt es natürlich noch ein paar so maritime Säugetiere, also Wale irgendwie vor der Küste, aber zum Beispiel auch einige Robbenarten, die übers Meer halt nach Neuseeland gekommen sind und die dann auch gerne mal an Land kommen. Aber so ökologisch werden die halt eher zur Meeresfauna gezählt als zur Landfauna. Und deswegen kann man eben sagen, dass es bis auf diese Fledermäuse in Neuseeland keine Landsäugetiere gab, bis der Mensch dann auf die Insel kam. Also alle anderen Säugetiere, die es auf Neuseeland heute gibt, außer diese Fledermäuse und die Meerestiere wie die Robben, die kamen erst mit dem Menschen. Und ja, in dieser Zeit, wo eben noch quasi keine Säugetiere auf Neuseeland gelebt hatten, da wurden viele ökologische Nischen, die sonst anderswo auf der Welt von Säugetieren besetzt werden, die wurden in Neuseeland von Vögeln besetzt. Und ziemlich viele von diesen Vögeln sind flugunfähig geworden. Also da gibt es Arten wie der Takahe, der Weka oder der Moa. Der Moa ist so ein ganz großer so Laufvogel, flugunfähig, so Vogelstrauß-mäßig. Der ist mittlerweile ausgestorben, schon kurz nach Ankunft der Maori, also der Ureinwohner von Neuseeland. Aber der ist noch einigermaßen bekannt und ja, den gab es da halt. Und natürlich auch der berühmte Kiwi. Also tatsächlich gibt es 5 verschiedene Kiwi-Arten auf Neuseeland, die quasi alle zur Familie der Kiwis gehören. Die Kiwis, die sind recht eng verwandt mit den Emus und den Kasuaren, die wir schon in Australien gesehen hatten, wo wir auch im Podcast drüber gesprochen haben. Aber sie sind natürlich deutlich kleiner als die Emus und die Kasuare und sie sind auch seltener. Also wir haben in Neuseeland Leute getroffen, Neuseeländer, die hier schon ihr ganzes Leben lang wohnen quasi und die noch nie Kiwis in freier Wildbahn gesehen haben. Alle 5 von diesen Kiwi-Arten sind auch vom Aussterben bedroht. Die wurden bereits von den Maori, also als die Engländer, die Briten noch nicht hier waren, die Weißen, da wurden die schon von den Maori bejagt, vor allem zum Verzehr. Später, als dann die Europäer ankamen, wurden sie auch von den Europäern bejagt. Hier eher weniger wegen dem Fleisch, sondern eher wegen den Federn, die man in Europa dann zum Besatz von Kleidung und von Hüten schätzte. Zwar ist die Jagd auf Kiwis schon seit sehr langer Zeit verboten, nämlich seit 1896, aber ja, die eingeschleppten Katzen, Füchse, Marder und Possums, die dann halt auch irgendwie im Schlepptau des Menschen hierher kamen, die halten sich an dieses Verbot leider nicht. Vor allem Possums lagen an der Westküste wirklich reihenweise totgefahren auf der Straße rum. Also davon muss es wirklich doch recht viele geben hier in den Wäldern von dem, was wir gesehen haben. Und auch Matthias, also der Warm Showers Host, beziehungsweise der Ranger, der beim Department of Conservation arbeitet, aus Wanaka, da haben wir in der letzten Episode schon von erzählt, dass wir bei dem zu Gast waren in Wanaka, der hat uns da auch einiges erzählt. Also er war auch selber am Schutz des Haast-Kiwis beteiligt, das ist eine von diesen 5 Kiwi-Arten. Und dabei werden dann, also im Rahmen dieses Schutzes, werden dann die Kiwis mit GPS-Sendern versehen und vom GPS-Bewegungsprofil her kann man dann ableiten, ob ein Kiwi gerade brütet. Und wenn das der Fall ist, dann wird der Kiwi-Mutter gerne mal das Ei bzw. das Jungtier dann vom Menschen weggenommen und auf eine kleine Insel vor der Küste gebracht, wo es eben noch keine eingeschleppten Säugetiere gibt dann auf dieser Insel. Und dort wächst dann das Junge halt heran. An sich sind die schon relativ selbstständig, quasi ohne, dass die Mutter ihnen viel zeigen muss. Aber ja, sie können sich halt, weil sie zu klein sind, nicht gegen diese Säugetiere verteidigen. Und deswegen ja, bringt man sie halt auf die Inseln, wo es keine Säugetiere gibt. Und dort können sie sich dann relativ selbstständig entwickeln. Auch wenn Matthias schon meinte, dass natürlich, obwohl die so selbstständig sind, es jetzt auch nicht ganz ideal ist, weil man vielleicht schon auch annehmen kann, dass zumindest so ein bisschen die Kiwi-Mutter dem Jungen schon auch irgendwie mal was zeigen würde. Außerdem ist der Kiwi-Mutter offensichtlich auch nicht ganz gleichgültig, wenn man ihr das Jungtier wegnimmt. Das hat Matthias schon auch so erzählt, dass sie dann halt noch so danach sucht und sowas. Es ist schon auch halt ethisch nicht so ganz unproblematisch, das so zu tun. Aber ja, es geht halt im Moment irgendwie kaum anders. Also Matthias hat das auch so ein bisschen so dann dargestellt, dass es im Moment zumindest halt schon ja, relativ aussichtslos erscheint, dass man die eingeschleppten Säugetierarten ausrotten kann. Aber man hofft darauf, dass es vielleicht in Zukunft neue Techniken gibt, mit denen man das dann vielleicht doch noch irgendwie schafft. Zum Beispiel irgendwie Gentechnik oder so, gibt es ja auch bei Moskitos teilweise die Idee, dass man irgendwie versucht, die Männchen unfruchtbar zu machen. Vielleicht kann man sowas auch bei den Possums hier machen. Und ja, also vielleicht kriegt man das irgendwie noch hin, die auszurotten. Und so lang muss man halt einfach die Kiwis über Wasser halten, irgendwie, wenn man die Art erhalten will. Ja, Kiwis haben wir also bisher nicht gesehen. Weder in freier Wildbahn und im Zoo waren wir jetzt hier auch noch nicht.
Possums haben wir aber einige gesehen, hast du ja schon gesagt, vor allem tot. Und du hast ja erzählt, dass du nachts tatsächlich eine Ratte hast zwischen Innen- und Außenzelt an unserem Innenzelt hochkrabbeln und wieder runterkrabbeln sehen. Und nachdem du es mir erzählt hattest, konnte ich dann nicht mehr so gut schlafen. Auch eine eingeschleppte Art. Tatsächlich standen auch sehr viele Fallen, weiß nicht, ob es Rattenfallen oder Possumfallen waren, auch gerade neben den Fahrradwegen, was ja sehr mitten im Dschungel war meistens rum, wo sie die dann versuchen, ein bisschen einzufangen. Weiß nicht, wie erfolgreich das ist. Ich glaube, in den Fallen habe ich nichts gesehen. Aber vielleicht sammeln sie die auch immer rechtzeitig ein.
Certified for humane killing oder sowas stand da irgendwo drin auf dieser Falle. Also das sind jetzt nicht unbedingt Lebendfallen anscheinend. Ja, also ja, entsprechend haben wir jetzt auch nie Kiwis gesehen, obwohl wir anscheinend teilweise durch Gebiete gefahren sind, wo die theoretisch im Wald noch vorkommen sollen. Es hieß teilweise, selbst auf den Radwegen dann manchmal, go slow, Kiwis living in the area, aber die sind aber wohl auch nachtaktiv. Also ja, und dann gibt es noch wenige davon. Wohl eher unwahrscheinlich. Was man stattdessen immer wieder sieht, gerade an der Westküste, sind wirklich viele WKs. WKs sind ja auch so kleine Laufvögel wie ein Kiwi. Haben nicht ganz so einen langen Schnabel, sind nicht so schön grünlich gefärbt wie die Kiwis, sondern eher so ein bisschen braun halt. Braun-schwarz gefleckt so ein bisschen. Ansonsten verhalten sie sich wahrscheinlich auch, also so wie sie so rumlaufen und so. Keine Ahnung, ob es da einen großen Unterschied gibt zu den Kiwi. So ein bisschen Kiwi für Arme vielleicht. Die sieht man wirklich alle Nase lang an der Westküste.
Oder aus europäischer Sicht eine Ente, die am Boden rumpickt die ganze Zeit. So könnte man es auch vergleichen.
Ja, aber mit spitzem Schnabel und ohne Schwimmhäute. Ja, ich weiß nicht, ob die Ente da der Vogel ist, der dem am nächsten kommt, den man in Europa kennt. Aber wie auch immer. Jedenfalls, es gibt auch andere Tiergruppen neben den Säugetieren, die es in Neuseeland nicht gab und die man auch nicht eingeschleppt hat, sodass es sie im Prinzip bis heute nicht gibt. Es gab und gibt bis heute keinerlei Schlangen auf Neuseeland. Es gibt keine Land- oder Süßwasserschildkröten, es gibt keine Skorpione oder Tausendfüßler. Es gibt keine Arten aus gewissen Süßwasserfischfamilien, die ansonsten weltweit verbreitet sind, wie zum Beispiel Barsche, Karpfenfische oder Welse. Von Froschlurchen gibt es nur die Familie der sogenannten neuseeländischen Urfrösche, die als lebende Fossilien gelten und die heute stark auch unter den vom Menschen eingeschleppten Tierarten, Raubtieren leiden. Also insofern ist die Fauna in Neuseeland vor allem deswegen interessant, weil es da halt ganz viele Sachen nicht gibt. Und dann finde ich auch echt verblüffend, auch der Mensch erreichte Neuseeland erst vor rund 750 Jahren. Also damit meine ich nicht die Briten natürlich, sondern überhaupt die ersten Menschen, also die ersten Indigenen, die Maori, die aus Polynesien kamen. Vor 750 Jahren, ich finde, das ist unfassbar spät. Also vielleicht zur Einordnung, Homo sapiens verließ vor gut 100.000 Jahren erstmals Afrika und erreichte dann schon vor 50.000 Jahren Australien. Vor 15.000 Jahren ungefähr ist er über die Beringstraße nach Amerika rüber gewandert. Aber eben erst vor 750 Jahren hat er Neuseeland erreicht. Das heißt im 13. Jahrhundert nach Christus. Das finde ich schon irgendwie mindblowing. als ich das gelesen habe. Und die Maori, die dann da eben kamen vor 750 Jahren, die brachten dann schon Ratten und Hunde mit und alle anderen Säugetiere, die heute auf Neuseeland leben, die kamen erst mit den Europäern. Ja, wann kamen die Europäer? Die Europäer kamen erstmals 1642 vorbei. Das waren die Niederländer. Vier davon wurden anscheinend dann auch gleich mal von Maori getötet. Und zuerst hat man gedacht, dass das Land wohl zur Südspitze Südamerikas gehört. Man dachte ja damals noch, dass die Erde ein bisschen kleiner ist. Man hat ja nicht damit gerechnet, dass der Pazifik so wahnsinnig groß ist. Und deswegen hat man Neuseeland eben als Südspitze von Südamerika interpretiert. Aber ein Jahr später dann konnte eine zweite Expedition das dann schon ausschließen. Auch eine niederländische Expedition. Und daraufhin hat man dann die Inseln Nova Zelandia genannt, also nach der niederländischen Provinz Zeeland. Und danach hatten dann die Maori nochmal rund 100 Jahre Ruhe vor den Europäern. Also die hatten das dann zwar entdeckt, aber es hat sie erstmal nicht weiter interessiert, 100 Jahre lang. Und dann erst 1769 hat dann mit James Cook wieder mal ein Europäer Neuseeland erreicht, in dem Fall also ein Brite. Und ab da haben sich dann vor allem Walfangjäger, Robbenjäger, Missionare in Neuseeland niedergelassen. Es gab dann anfangs auch durchaus friedliche Beziehungen bzw. Handel zwischen Europäern und Maori. Aber die Europäer schleppten halt auch Krankheiten ein, brachten außerdem Schusswaffen mit denen sich dann häufig die verfeindeten Maori-Stämme gegenseitig dezimierten. Aber natürlich gab es auch Gewalt zwischen Europäern und Maori. Also irgendwann, als es dann mehr eskalierte, dann sollte so ein britischer Vermittler dann vor Ort für Frieden sorgen. Und der erreichte dann auch tatsächlich eine Einigung mit den Maori. Und dabei wurde dann sogar ein unabhängiger Staat gegründet, der sich United Tribes of New Zealand nannte. Da waren durchaus viele Maori-Stämme auch mit von der Partie. Und nur den Briten hat es halt nicht so ganz gefallen, weil unabhängiger Staat bedeutet halt, dass es keine Kolonie ist. Aber auf der anderen Seite war das Interesse der Briten an Neuseeland als Kolonie dann zu der Zeit auch nicht so groß und deswegen haben sie es dann halt erstmal so laufen lassen. Also quasi die Briten, die in Britannien waren, denen war es irgendwie egal und die Briten vor Ort haben sich halt irgendwie mit den Maori so ein bisschen geeinigt und haben dann so einen unabhängigen Staat da aufgebaut. Aber das hielt nur wenige Jahre, denn dann strebte Frankreich nach einer Kolonie auf der Südinsel und das wollten die Briten halt unbedingt verhindern und dann haben sie halt Neuseeland kurzerhand annektiert. Auch hier haben tatsächlich Maori-Anführer dann, ich meine, die werden wahrscheinlich schon irgendwie unter Druck gestanden haben und so, aber zumindest formell haben sie da auch wieder einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet und haben ihre Souveränität aufgegeben gegen volle Bürgerrechte. Das heißt, sie durften zum Beispiel ihr Land behalten, das sie schon besessen haben. Und ja, dann in dieser Zeit so, da lebten Maori und Engländer dann eigentlich auch erstmal relativ friedlich zusammen. Erst als dann immer mehr Europäer kamen und halt Land zum Siedeln brauchten, kam es dann wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Und bis 1860 hatten sich diese Kämpfe dann aufs ganze Land ausgedehnt und am Ende gab es nur noch 44.000 Maoris verglichen mit 120.000 vor den Kriegen. Also man hat sich da im Prinzip schon auch mit Gewalt gegen die Ureinwohner dann durchgesetzt von britischer Seite. Dennoch, naja, also im Verhältnis zu anderen Ländern und Orten war Neuseeland noch relativ fortschrittlich im Umgang mit den Ureinwohnern, mit den Maori. Also immerhin hatte man stets mit den Maori verhandelt. Das gab es jetzt zum Beispiel in Australien mit den Aborigines nicht. Da gab es ja diese Terra Nulla-Politik in Australien, dass man einfach quasi gesagt hat, ja, das ist jetzt hier Niemandsland und da leben vielleicht schon Aborigines, aber wir betrachten das trotzdem als Niemandsland und jeder kann sich einfach nehmen, was er möchte. Ganz so war es halt in Neuseeland nicht. Man hat die Maori zumindest mal als Verhandlungspartner anerkannt. Und auch schon 1867 bekamen männliche Maori das aktive und auch das passive Wahlrecht. Das Frauenwahlrecht wurde in Neuseeland 1893 eingeführt und es galt dann auch für Maori-Frauen. Zum Vergleich, Aborigines bekamen das Wahlrecht auf Bundesebene erst knapp 100 Jahre später. Und auch in jüngerer Zeit geht Neuseeland schon anders mit den Maori um als Australien mit den Aborigines. Also es gibt zum Beispiel Radio, Fernsehen und Zeitungen in der Maori-Sprache. Maori ist auch eine offizielle Amtssprache. Also manche von den Hinweisschildern, die man so sieht, weiß ich nicht, Mülleimer und auch immer, wenn irgendwo was steht von Government of New Zealand oder vom Department of Conservation, dann ist es eigentlich immer zweisprachig. Dann steht da oft, oder oft zumindest, steht dann auch noch, ja, der Text eben in Maori darunter. Das heißt, ja, diese Maori-Sprache, die ist schon irgendwie sichtbar. Und auch viele Tier- und Städtenamen kommen ja aus der Maori-Sprache. Also Kiwi, Moa, Kea, Kaka oder die Städte Hokitika oder Wanaka. Ist im Prinzip alles ganz gut auszusprechen so für uns. Ne? Recht schön kurz und prägnant und schön Vokal und Konsonant wechseln sich angenehm ab. Das einzige Wort, das nicht so leicht auszusprechen ist, ist das für Neuseeland selbst. Auf Maori heißt Neuseeland Aotearoa. Das sieht man auch hin und wieder auf irgendwelchen Schildern. Und ja, das ist dann doch ein bisschen eine größere Herausforderung für uns. Ja, also natürlich darf man jetzt Neuseeland dann nicht irgendwie zu hoch loben. Ich meine, sie haben es vielleicht besser gemacht, ihren Umgang mit den Ureinwohnern im Vergleich zu anderen Ländern, aber es ist jetzt natürlich auch nicht so eine wahnsinnig hohe Latte, die man da überspringen musste dafür. Wirklich fair war das hier auch nie oder zumindest lange nicht, ne? Wie diese Verträge ausgehandelt wurden und so. Aber im Vergleich zu Australien sieht es halt zumindest schon mal irgendwie besser aus.
Also, wo war da jetzt der entscheidende Fakt, der fürs Übernachten relevant ist? Weil so habe ich ja den Hintergrundteil eingeleitet. Ja, richtig, es gibt keine Schlangen hier. Und das ist sehr relevant. Also, von den 7 Nächten zwischen Hawea, wo wir bei Martin und Liz unseren letzten Warm Showers Host vor der Westküste hatten, und der großen Stadt Greymouth, nach der Weihnachten kam, dazu dann später mehr, betrachten wir einfach mal diesen Abschnitt, diese eine Woche, 7 Nächte. Davon haben wir 6-mal wild gezeltet. Und das trotz ja der ganzen Sorgen und Bedenken, die wir am Ende der letzten Episode bezüglich der Rechtslage hier in Neuseeland beschrieben haben. Dass wir jetzt trotzdem so viel wild gezeltet haben, das hatte eben verschiedene Gründe. In den ersten Nächten haben wir einfach sehr gut versteckte Plätze gefunden, wo es wirklich extrem unwahrscheinlich gewesen wäre, entdeckt zu werden und dass überhaupt irgendjemand da vorbeikommt. Und da spielen dann eben die Schlangen bzw. deren Nichtvorhandensein eine zentrale Rolle. Also in Australien hätten wir im Vergleich dazu nämlich auf gar keinen Fall unsere Räder einfach so bedenkenlos querfeldein durchs hohe Gras schieben können wie hier, um irgendeinen entfernten Busch zu erreichen, hinter dem man sich dann ganz gut verstecken kann. Und hier war das eben gar kein Problem, weil hier gibt es nichts Gefährliches, vor allem keine Schlangen. In der ersten Nacht zum Beispiel sind wir erst so einen kleinen, schon halb überwucherten und leicht matschigen Feldweg reingefahren, der dann vom Highway 6 als Sackgasse zum Flussufer abging. Und von dem Feldweg sind wir dann nochmal gute 100 Meter durchs hohe Gras hinters Gebüsch querfeldein gestapft. Also war schon unwahrscheinlich genug, dass überhaupt jemand diesen Feldweg benutzen würde, gar nachts. Aber nicht mal von dem Feldweg aus hätte der uns dann da gesehen. Ja, und von dieser Art Platz hatten wir dann noch so 2-3 Plätze später.
Der zweite Grund war, dass im Prinzip auch alle Warm Showers Hosts, die wir bis dahin so hatten, die wir gefragt haben, uns jetzt da auch nicht so sonderlich vehement vom Wildcampen abgeraten haben. Eher im Gegenteil. Also die haben eher gesagt, ja, könnt ihr schon machen und so, müsst ihr euch halt vielleicht ein bisschen verstecken. Aber da hat jetzt keiner gesagt, oh nee, also Wildcampen würde ich da auf keinen Fall. Wenn man das halt dann so ein paar Mal hört, dann wird man da auch ein bisschen mutiger. Und auch andere Radreisende, die wir getroffen haben, haben auch erzählt, dass sie bisher keine Probleme hatten. Die einen haben sogar erzählt, dass sie irgendwo in einem Stadtpark gezeltet haben, neben Toiletten natürlich, aber trotzdem sicherlich nicht so ganz legal. Und auch da hat halt irgendwie keiner was gesagt. Da hat es halt geschifft nachts und haben sich irgendwo unter das Dach gestellt und vielleicht waren sie dann auch bemitleidenswert genug, dass keiner was sagt, aber hey, trotzdem gut zu wissen, dass das dann in so einem Fall zumindest eine gute Möglichkeit ist. Und dann kommt noch dazu, dass wir jetzt halt auch nicht irgendwie ständig irgendwelchen Rangern oder Polizisten begegnet sind, die da irgendwie offensichtlich Patrouille fahren. Also so die Top-Spots, also irgendwie an Seen oder wo man halt auch einfach gut mit einem Camper hinkommt, die werden wahrscheinlich schon ab und zu kontrolliert, von dem, was wir gehört haben zumindest. Aber halt eher nicht irgendwelche beliebigen Feldwege oder gar Trampelpfade mitten im Nirgendwo. Und selbst wenn man dann doch noch entdeckt wird, besteht auch immer noch die Chance, dass man als Radfahrer so auf ein bisschen Kulanz zählen kann und im Zweifelsfall halt keine Strafe zahlen muss, sondern halt nur gesagt wird, ja, komm, pack zusammen und geh.
Bisschen weiter nördlich sind wir dann auch in den großen Fußstapfen von Anni gewandelt. Also Anni ist auch wie wir 2022 auf ihrer Radreise gestartet und zwar in Berlin. Und wir hatten uns dann zufällig in Georgien auf der Straße getroffen, sind aber in verschiedene Richtungen gefahren, aber haben ihre Reise seither verfolgt. Also Anni to Everywhere nennt sie sich auf Polar Steps und auf Instagram verbreitet sie ihre Reise, sage ich mal so. Sie hat in Asien einiges übersprungen und ist deswegen ein Jahr vor uns schon in Neuseeland gewesen. Und so konnten wir jetzt ein bisschen von ihren Erfahrungen profitieren und haben dann tatsächlich dreimal an einem Ort gecampt, teils mehr, teils weniger zufällig, wo sie damals dann auch gezeltet hat. Das war dann teilweise ganz hilfreich, weil es doch nicht immer so einfach ist, an der feuchten, sumpfigen Westküste einen flachen und trockenen, versteckten Platz zu finden. Was ich aber auch noch dazu sagen muss, auch warum wir mehr wild gezeltet haben, anders als noch in Otago in der letzten Episode, gab es eben an der Westküste jetzt auch gar keine kostenlosen Zeltplätze mehr. Zuvor haben wir ja zwei- oder dreimal an kostenlosen Dog-Campingplätzen übernachtet zum Beispiel. Aber hier gab es die jetzt gar nicht mehr. Es gab schon noch Dog-Campingplätze, also Campingplätze zur Verfügung gestellt vom Department of Conservation. Aber die an der Westküste haben dann immer gleich $30 für uns beide gekostet, also 15 Euro. Und das ist schon ein bisschen viel, meiner Meinung nach, dafür, dass man halt nichts bekommt, außer halt ein Klo und vielleicht auch noch ein Picknickplätzchen. Also jetzt keine Dusche oder sonst irgendwas, was für uns ja vielleicht relevant wäre, was wir sonst nicht haben. Und auch sonst waren diese Holiday Parks und sonst was an der Westküste im Schnitt schon irgendwie ein bisschen teurer als zuvor. Also es gab jetzt keinen so schönen Domain-Campingplatz für $10, wo man eine Dusche bekommen hat, wie wir es in Dunshoon hatten. Und daran sieht man halt auch ein bisschen, wie das kommerzielle Interesse da durchaus ihren Nutzen auch von diesen Campingregeln zieht, weil ja die Westküste besonders touristisch ist. Und ich habe tatsächlich auch auf Wikipedia nachgelesen, dass jetzt diese ökologische Naturschutzgrund halt nicht der einzige Grund ist, warum die ganzen Local Councils, also die Landkreise quasi, diese Regeln eben verschärft haben, dass man nur noch self-contained zelten darf oder nur noch an bestimmten Orten, sondern dass die ja durchaus auch ein Interesse haben, dass die ganzen Touristen halt auf die kommerziellen Campingplätze gehen und da ihr Geld lassen. Also das spielt da durchaus auch eine Rolle.
Und das heißt, wenn du jetzt sagst, wenn es quasi weniger um die ökologischen Gründe geht, sondern mehr um die kommerziellen Gründe geht, dass das Wildzelten verboten ist, dann bist du auch eher bereit, diese Regeln zu brechen und trotzdem wild zu zelten?
Das auf jeden Fall, aber ich will jetzt auch nicht behaupten, dass es nicht mehr viel um Naturschutz geht. Je mehr Touristen es gibt, desto eher zerstören die auch was von der Landschaft, wenn die sich alle frei bewegen können und jetzt alle irgendwie einen komplett neuen Platz mit ihrem Auto platt fahren durch die Bäume oder sonst was. Aber der Punkt ist halt, dass wir jetzt eine starke Randgruppe sind, die das überhaupt nur machen mit dem Wildzelten, weil es eigentlich verboten ist und keiner mit dem Auto kann das sonderlich machen, weil du dich mit dem Auto kannst du dich halt nirgends irgendwie verstecken oder reinschlagen. Und ich würde jetzt mich oder uns auch nicht als besondere Bedrohung für die Natur sehen, weil es so viele öffentliche Toiletten hier gibt, dass wir eigentlich gar nicht die Not sehen, irgendwo in der Natur zu kacken, hier in letzter Zeit in Neuseeland. Dazu kommt noch, dass wir uns ja immer normalerweise an Plätze stellen, wo offensichtlich nicht mehr natürlicher Wald ist, sondern wo entweder eine Schafwiese ist, was ich jetzt nicht als natürliche Wiese betrachte, oder zum Beispiel halt irgendwie schon ein Parkplatz war oder irgendeine Schutzhütte neben einem Fahrradweg, also was offensichtlich schon eh nicht mehr natürlich ist. Und unseren Müll natürlich sowieso immer mitnehmen und deswegen hinterlassen wir den Ort auch nicht anders, wie wenn wir den Ort einfach nur tagsüber passiert hätten und dann eine Pause gemacht hätten quasi.
Und wenn die Kühe oder die Schafe da die Wiese voll scheißen können oder voll pinkeln können, dann ist jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich, wenn ich da halt auch mal irgendwie ins Gebüsch pinkel für die Umwelt, oder?
Ja, jetzt haben wir uns gerechtfertigt. unser Wildzelten. Aber wir haben natürlich nicht immer wild gezeltet. Wir haben uns auch mal so einen Dog-Campingplatz für $30 gegönnt. Vor allem, weil der ja eben manchmal Picknickplätze hat. Und in diesem Fall hatte er ein Dach über sein Picknickbänkchen. Und ja, das war da in dieser Nacht, wo wir dort waren, sehr praktisch, weil auch unser Zelt genau zwischen die Bänkchen und Tischchen unter diesem Dach gepasst hat und es in der Nacht und am Morgen ziemlich stark geregnet hat. Und wir aber dadurch trotzdem eine trockene Nacht haben konnten.
Ja, und an diesem Campingplatz, am Lake Poringa war das, da gab es dann sogar Keas. Wir hatten ja schon so ein bisschen über die neuseeländische Tierwelt hier jetzt geredet vorhin im Hintergrundteil, aber an dieser Stelle sollten wir vielleicht dann doch nochmal einen kleinen Exkurs machen, und zwar in diesem Fall eben zu Papageien. Die Ordnung der Papageien, die unterteilt sich in vier Familien. Zum einen in die Altweltpapageien, dann in die eigentlichen Papageien, das sind quasi alle Papageien der neuen Welt, also von Amerika, und so ein paar Arten noch in Afrika. Und dann die dritte Familie sind die Kakadus, aber die urtümlichste und die mit den anderen Papageien am wenigsten verwandte Familie, das ist dann die vierte Familie, das ist die Familie der Strigopidae, für die ich auch die Trivialnamen Eulenpapageien oder auch neuseeländische Urpapageien gelesen habe. Und zu dieser Familie gehören heute nur noch drei rezente Arten mit recht einprägsamen Namen. Das ist der Kaka, der Kakapo und eben der Kea, den es jetzt hier auch am Lake Poringa am Campingplatz gab. Ganz kurz zum Kakapo. Das ist der einzige flugunfähige Papagei überhaupt. Er ist akut vom Aussterben bedroht und es gibt nur noch so wenige Individuen und der Bestand wird auch so genau überwacht, dass jedes einzelne Individuum bekannt ist. Also 1994 gab es nur noch 47 Stück. Mittlerweile hat sich der Bestand wieder auf 237 erhöht. Das ist Stand Oktober 2025. Und jetzt noch zum Kea. Der ist da eben auch am Campingplatz da am Ufer des Lake Poringas herumgetollt und hat auch unter anderem den Nektar des neuseeländischen Flachses geschlürft, der da am Ufer gewachsen ist, und hat auch an den Blüten von dem neuseeländischen Flachs so rumgeknabbert. Vom Kea gibt es immerhin noch einige tausend Exemplare und der ist schon relativ groß, also ich würde sagen fast so groß wie ein Huhn vielleicht, hat so ein braun, olivgrünes Gefieder, aber die Unterseiten der Flügel, die sind vor allem relativ markant, weil die sind so blutrot, aber das sieht man halt nur, wenn sie fliegen, weil sonst sieht man ja die Unterseite der Flügel nicht und entsprechend schwierig ist es zu fotografieren, das ist uns nicht so ganz gelungen. Nur einmal habe ich ein Foto gemacht, wo man es so halb sieht, aber da war er gerade so aus dem Bild rausgeflogen und ziemlich unscharf. Das war nicht gut genug für unsere Bildergalerie. Ja, also diese Keas, die leiden nicht nur, wie auch der Kakapo, unter den eingeschleppten Säugetieren, also den Possums, den Hermelinen, den Katzen, sondern Keas wurden auch von den Schafzüchtern Neuseelands krass bejagt, weil die Keas beobachtet wurden, wie sie mit ihren Schnäbeln den Rücken von Schafen aufschlitzen, um an das Fett da, was unter der Haut liegt, heranzukommen. Keas sind allgemein ziemlich dreist, neugierig und clever. Also so einen Reißverschluss am Rucksack aufzumachen, das kriegen die wohl schon hin. Und außerdem knabbern sie recht gern an so weichen, gummiartigen Dingen rum, zum Beispiel an den Dichtungen von Autotüren. Und auch zwei Radreisende, die uns, bevor wir da auf den Campingplatz gegangen sind, entgegengekommen sind und die da auch gezeltet haben, die hatten uns auch gewarnt, dass wir da gut auf die Räder aufpassen müssen, weil die mussten dann ihre Fahrradgriffe und auch ihre Sättel, ihre Fahrradsättel dann nach dem Aufenthalt auf diesem Campingplatz mit Klebeband flicken. Allerdings hatten wir tatsächlich kein Problem, weil wir ja unser Zelt nicht unten direkt am See bei den Keas aufgestellt hatten, sondern unter dem Dach, was so ein bisschen abseits vom See war. Und da standen entsprechend auch unsere Räder dort und da sind die Keas irgendwie nicht so hingekommen. Also das wäre unser Tipp an der Stelle, falls ihr da übernachten wollt. Nicht direkt am See und sonst gut aufpassen auf die Räder. Ich fand auch ganz interessant, was Matthias, also der Ranger aus Wanaka, zu Keas zu erzählen hatte. Der hatte nämlich auch berichtet, dass er halt teilweise auch dabei war, wenn die Keas so beringt werden, haben sie die halt irgendwie eingefangen, aber auch andere Vögel. und dann, um sie halt zu zählen und zu bringen, um da halt den Bestand zu überwachen. Und er hat dann auch gemeint, also andere Vogelarten, die haben halt immer total Panik, wenn man die halt da festhält, damit man sie bringen kann wollen halt einfach nur fliehen. Und die Keas, ja, die sind da ganz entspannt und total neugierig und gucken dann so runter so zu ihren Beinen so, was macht ihr denn da hier, das ist aber interessant hier, was steht denn auf dem Ring so, nach dem Motto. Also das sind schon sehr besondere, neugierige, intelligente Vögel. Und die gibt es natürlich, wie den Kaka und den Kakapo auch, nur auf Neuseeland.
Ja, also schön, dass wir wenigstens die gesehen haben, im Gegensatz zu den Kiwis. Ja, du hattest ja vorhin schon gemeint, die Straße an der Westküste, die heißt Glacier Highway und das kommt natürlich von den Glaciern. Also, wie gesagt, die Straße führt die ganze Zeit zwischen Meer und Hochgebirge entlang, wobei man von beidem meistens nicht so viel sieht. Also am Meer fährt man nur sehr wenige Abschnitte direkt entlang. Da sieht man dann aber schön, wie die tosenden Wellen gegens Ufer schlagen, weil ja sehr viel Westwinde herrschen. Und auf der anderen Seite sind dann die Berge, die man aber entweder wegen der Bäume oder vor allem aber auch, weil es immer irgendwelche Wolken gibt, die um die Berge hängen und sie vernebeln, auch eigentlich nie so richtig sieht. Aber wir haben etwas gesehen, was von den Bergen herunterkommt oder fließt sozusagen, nämlich die zwei berühmtesten Gletscher Neuseelands. Da gibt es einmal den Fox-Gletscher, benannt nicht nach einem Fuchs, sondern nach William Fox, Neuseelands zweitem Premierminister. Und dann gibt es den Franz-Josef-Gletscher, benannt nach dem damaligen österreichischen Kaiser Franz Josef I. Und zwar war das ein deutscher Naturforscher, Julius von Haast, also wie der Haast passt, der den Gletscher so benannt hat. Ja, und beide Gletscher reichen tatsächlich sehr weit nach unten. Also die liegen so bei 200 Meter über dem Meeresspiegel, vielleicht 300, also deren Ende quasi nach unten. Und deswegen gibt es auch von der Straße aus zu beiden Gletschern hin eine kleine Sackgasse, die man reinradeln kann ins Tal. Gibt sogar einen Radweg in beiden Fällen, den man dann jeweils so 3, 4 Kilometer reinfährt. Und am Ende des Radwegs hat man dann nochmal so 200-300 Meter, die man zu einem Aussichtspunkt wandern kann. Ja, und von dort aus sieht man in der Ferne dann das Ende der Gletscherzunge und wenn man Glück hat, auch verschneite Berggipfel von den höchsten Bergen Neuseelands dahinter. Ja, in unserem Fall war es eher so, dass wir so ja, die Gletscherzunge erahnen konnten, die aus den grauen Wolken heraus dann eben irgendwie runter ins Tal hängt. Und ja, den oberen Teil des Gletschers konnte man nicht mehr sehen und schon gar nicht die weißen Bergspitzen, die dahinter vollkommen in den Wolken verschwinden.
Diese beiden Gletscher, der Fox-Gletscher und der Franz-Josef-Gletscher, die fließen vergleichsweise schnell für so einen Gletscher. Das heißt so 20 bis 50 Zentimeter pro Tag. Das liegt wohl zum einen am relativ steilen Hang. Dadurch rutscht das Eis einfach recht schnell in wärmere, tiefere Lagen, wo dann teils auch bereits Regenwald wächst. Also es gibt nicht viele Orte sonst auf der Erde, wo Gletscher bis in den Regenwald hineinreichen. Und dort in diesen Lagen, in diesen tieferen Lagen, da kommt dann halt auch oft noch Wasser links und rechts aus dem Wald über Wasserfälle die Steilhänge hinunter und fließt dann unten im Tal unter den Gletscher, unter das Gletschereis und dient dem Gletscher somit quasi als Gleitmittel. Und das ist ja dann auch so ein bisschen so ein wechselseitig verstärkender Effekt, würde ich mal sagen. Also ich meine, je schneller der Gletscher fließt, desto weiter runter fließt das Eis, bevor es schmilzt. Und weiter unten gibt es dann umso mehr Gleitmittel von der Seite, sodass das Eis wiederum noch schneller fließt. Vor Hunderten von Jahren reichten beide Gletscher wohl bis zum Meer. Das heißt, sie kalbten direkt ins Meer, so wie man es vielleicht von Grönland kennt, von Fotos oder so. Aufgrund der schnellen Fließgeschwindigkeit reagieren die Gletscher hier auch etwas erratischer auf Klimaschwankungen als anderswo. Das heißt, wenn es mal ein paar niederschlagreiche Jahre gibt, dann reagiert der Gletscher schon innerhalb der nächsten Jahre darauf und wächst dann je nachdem zwischendurch auch mal wieder. Also Ende des 20. Jahrhunderts, da gab es so eine Phase, wo sowohl der Fox als auch der Franz-Josef-Gletscher entgegen des globalen Trends für rund 2 Jahrzehnte gewachsen sind, statt zu schrumpfen. Aber damit ist mittlerweile auch wieder Schluss, also es hat sich auch wieder umgekehrt. Mittlerweile schrumpfen die Gletscher wieder und die Tourismusbranche da in dieser Region, also gibt es eben auch das Dorf Fox Village und das Dorf Franz Josef Village, das halt vor allem nur aus, ja, weiß ich nicht, aus Hotels und Hubschrauberflugunternehmen besteht. Die machen sich wohl schon noch ein bisschen Sorgen, wie lang die Gletscher halt noch für Touristen sorgen werden oder ob sie nicht auch irgendwann sich so weit zurückziehen, dass sie halt uninteressant werden. Noch kann man mit dem Fahrrad so weit ins Tal hineinradeln, um das Ende des Gletschers noch erkennen zu können, sehen zu können. Aber bald ist man wohl dann doch eher gezwungen, den Hubschrauberflug über den Gletscher zu buchen, wofür es auch jetzt schon haufenweise Anbieter da gibt.
Ja, bis auf die zwei kleinen Abstecher zu den Gletschern waren wir also 360 Kilometer lang nur auf dem Glacier Highway, dem State Highway 6, unterwegs. Und je weiter wir dann nach Norden kamen, desto häufiger wurde dieser zusammenhängende dichte Regenwald dann auch von offenen, eingezäunten Wiesen und Weiden unterbrochen, mit Schafen oder Kühen drauf meistens. Trotzdem, der Verkehr war fast durchgehend sehr erträglich, obwohl das hier eigentlich die einzige Straße an der Westküste ist. Und es liegt halt einfach daran, dass es wahnsinnig dünn besiedelt ist, gerade hier im Süden. Also der Westland District, in dem wir während dieser 360 Kilometer unterwegs waren, der hat eben keine 10.000 Einwohner, ist aber gleichzeitig viermal so groß wie das Saarland. Und damit ist er aber auch der am dünnsten besiedelte Distrikt Neuseelands. Übrigens auch nur halb so dicht besiedelt wie die Mongolei, das soll ja schon mal was heißen. Und ich habe auch das Gefühl, jedes zweite Auto, das einen überholt, ist wahrscheinlich gar kein Local, sondern irgendein Tourist, entweder in einem Camper oder in einem Leihwagen. Aber trotz denen ist es trotzdem noch in Ordnung mit dem Verkehr. Ja, das war zumindest so, als wir im Westland-Distrikt waren. Ab Weihnachten beginnen ja dann sowohl die neuseeländischen als auch die australischen Sommerferien und da beginnt eigentlich die richtige Hauptsaison erst. Da sind wir jetzt an dem Hauptteil der Westküste zum Glück noch gerade so rechtzeitig durchgekommen, sodass es ganz angenehm war mit dem Verkehr. Ja, und der Verkehr ist scheinbar für die Straßenbauer auch gering genug, sodass man bei den Brücken ein bisschen gespart hat. Nämlich fast jede Brücke, über die man da, über die breiten Flussbetten, die von den Schneelachen oder den Gletschern runterkommen, sind nur einspurig tatsächlich. Also da gibt es dann immer Vorfahrtsschilder, ob man warten muss, falls Gegenverkehr doch kommt oder nicht. Und das heißt, man muss da dann gegebenenfalls vor der Brücke warten, bis der Gegenverkehr durch ist, bevor man selber drüber fahren kann. Nur die erste Brücke, die über den Haastfluss, die war so lang, dass man dann auf der Brücke noch sogar zwei Stellen mit Überholbuchten eingebaut hat, wo man dann warten kann, bis jemand, der gerade in dem Abschnitt vor einem ist, vorbeigefahren ist.
Ja, war durchaus angenehm da zum Fahrradfahren, auch wenn jetzt nicht so wenig Verkehr war, dass man da irgendwie hätte entspannt zu zweit nebeneinander fahren können. Also im Outback von Queensland ging das ja teilweise, da war dann schon nochmal spürbar weniger Verkehr. Daher hat man sich hier auch, fand ich jedenfalls, nie so abgeschieden gefühlt wie in Australien teilweise, weil dafür dann einfach doch noch zu viel los war auf den Straßen. Aber trotzdem, also wenn man damit leben kann, dass man halt zu zweit hintereinander fahren muss oder wenn man sowieso allein unterwegs ist, braucht man sich keine Sorgen machen. Das ist völlig fein. Und entsprechend waren ja da durchaus recht viele Radreisende unterwegs. Also ich glaube, wir haben tatsächlich in dem Monat jetzt hier, im vergangenen Monat in Neuseeland, haben wir so viele Radreisende gesehen und uns sind da so viele Radreisende begegnet wie noch nie zuvor auf dieser Tour. Und zwar mit Abstand. Und wir waren ja auch in Georgien, wo wir erzählt haben, dass man quasi fast jeden Tag einen trifft. Aber hier hat das nochmal echt andere Ausmaße angenommen. Die vorherrschende Reiserichtung in Neuseeland ist auch eher so von Nord nach Süd. Das heißt, uns sind vor allem viele Radfahrer entgegengekommen. Und jetzt hier an der Westküste auch nicht mehr nur unbedingt diese E-Bike-Touristen wie auf den Trails, von denen wir in der letzten Episode erzählt haben, die sich dann das Gepäck im Auto hinterherfahren lassen, sondern schon, ich sag mal, in Anführungsstrichen richtige Radreisende. Aber sind natürlich schon auch viele dabei, die dann in Anführungsstrichen nur für einige Wochen in Neuseeland rumfahren und dann wieder nach Hause fliegen und jetzt nicht irgendwie Overland von Europa hier unbedingt hierher gefahren sind. Eine Sache war für uns ein bisschen irritierend am Anfang, was die anderen Radreisenden angeht. Und zwar war es halt eigentlich auf unserer Tour bisher immer ziemlich Standard, dass wenn einem ein anderer Radreisender entgegenkommt, dass man dann kurz anhält und sich austauscht. Aber das haben die anderen hier irgendwie nicht gemacht. Also ich meine, wir sind dann immer so ein bisschen langsamer gefahren und so, haben aufgehört zu treten und die anderen sind einfach schnurstracks, die haben schon gegrüßt und so, aber sind halt einfach dran vorbeigefahren. Offenbar ist einfach hier, was die Anzahl der Radreisenden geht, so eine gewisse Schwelle überschritten, sodass man einfach nicht mehr ständig anhalten möchte, so insgesamt. Also so wie man halt auch auf dem Dorf, wenn man auf dem Dorf lebt, dann grüßt man fremde Spaziergänger ja eigentlich immer. So kenne ich es jedenfalls vom Dorf, aber halt in der Fußgängerzone in der Stadt nicht, weil es halt einfach viel zu viel wäre. Und anscheinend sind halt die, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Radreisenden, die einem täglich da entgegenkommen, dann einfach jenseits dieser Schwelle.
360 Kilometer Straße hatten wir also und gegen Ende dieser 360 Kilometer waren wir dann in der Nähe der 3000 Einwohnerstadt Hokitika und ein paar Kilometer vor der Stadt begann dann schon unser nächster großer Radweg, also unser nächster Cycle Trail, der zu den New Zealand Great Rides gehört. Nämlich der berühmte West Coast Wilderness Trail. Der ist knapp 130 Kilometer lang, aber anders als der Lake Dunstan Trail wurde der nicht auf einmal so am Stück gebaut, also neu gebaut als Radweg und ist daher überall gleich geschottert, gleich gut geschottert. Stattdessen haben sie die Route zusammengestückelt aus verschiedenen Abschnitten, die sie entweder neu als Radweg angelegt haben oder wo sie Straßen teilweise benutzt haben, Schotter oder zwischendurch auch mal auf einer Asphaltstraße. Also die ersten 10 Kilometer zum Beispiel verlaufen auf einer alten Eisenbahntrasse, schnurgerade durch eine Sumpflandschaft direkt an der Küste lang. Und da gab es dann auch eine rund 200 Meter lange alte Eisenbahnbrücke über den Tuatara River, die sie aufgrund vielleicht morschen Holzes oder verrosteten Metallfachwerks irgendwann mal abgesperrt hatten.
Ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass das der Grund war, weil das hat man schon gesehen, dass das Holz offensichtlich relativ morsch war und auch das Metallfachwerk relativ verrostet war. Also gehe ich mal schwer davon aus, dass das wahrscheinlich der Grund war für die Sperrung. Dummerweise hatten sie das Schild, das die Sperrung ankündigte, erst kurz vor der Brücke aufgestellt. Das heißt, man hätte da wieder zurück und dann einen relativ großen Umweg fahren müssen. Glücklicherweise allerdings waren wir offenbar nicht die Ersten, die auf diesen Umweg keinen Bock hatten. Und als wir dann ankamen, haben wir eben gesehen entsprechend, dass die Absperrgitter schon teils zerschnitten waren, teils umgeworfen worden waren und an dem Betonblock, der als Hindernis aufgestellt wurde, da kamen wir so problemlos vorbei, dass wir nicht mal die Taschen hätten herunternehmen müssen. Und ja, ich meine, keine Ahnung, ja, man hat das morsche Holz und den Rost und so hat man schon gesehen, aber ich meine, das ist eine große Eisenbahnbrücke, die hat tonnenweise, tonnenschwere Eisenbahnen ausgehalten. Die hat jetzt echt nicht den Eindruck gemacht, als würde sie bei zwei Radlern in die Knie gehen. Und es hat letztlich ja auch kein bisschen gewackelt, als wir da drüber sind. Also ich habe mich da echt nicht unsicher gefühlt.
Trotzdem habe ich erstmal gewartet, bis du rüber warst, bis ich einen Fuß drauf gesetzt habe.
Wolltest du erstmal testen, ob ich abstürze oder ob ich drüber komme oder wie?
Genau, ob du runter in den Fluss platschst. Ich habe jetzt nicht unbedingt ein Bad gebraucht bei den Temperaturen. Ja, dann hinter dieser Eisenbahntrasse ging es dann hinter der Stadt Hokitika schließlich weg von der Küste und dann ins Hinterland. Da hat man sich bei der Planung des Cycle Trails offenbar an der alten Goldgräberinfrastruktur orientiert. Also ab 1864 gab es hier für ein paar Jahre einen Goldrausch. Gab es auch immer wieder Infotafeln am Rand des Trails, die dazu was geschrieben haben. Und zum einen hatte man zum Beispiel Tramways gebaut, die dann von den Bergen, wo man das Gold abgebaut hat, runter zur Küste führen. Also das waren so Schienenwege, wobei da jetzt keine Züge gefahren sind, sondern man hatte einzelne Wägen, die von Pferden gezogen wurden. Und neben den Tramways oder zusätzlich dazu hatte man noch so kleine Kanäle, um dann das Wasser an die Stellen zu leiten, wo Gold aus der Erde gewaschen wurde. Ja, und der Radweg, der verläuft jetzt eben an vielen Stellen entlang oder auf den alten Tramways, beziehungsweise neben den Kanälen, die auch heute noch Wasser führen. Und in beiden Fällen hat es natürlich den Vorteil, dass sehr angenehme Steigungen sind, wo man dann schön radeln kann. Sowohl Tramways als auch Kanäle sind natürlich in der Regel Sackgassen. Aber man muss da jetzt nicht rein und wieder rausfahren, die gleiche Strecke, sondern man hat die dann verbunden mit neuen Radwegen. Und über viele Abschnitte kann man da durchaus schwärmen, wie sie diese Radwege dann gebaut haben. Also genau wie in der letzten Episode, wo wir über den Lake Dunstan Trail geschwärmt haben. Also es ist wieder guter, feiner Schotter gewesen. An einer Stelle hat man den Radweg sogar in 22 Serpentinen aufgeteilt, sodass es ganz gemächlich bergauf geht, wo man dann durch die Wiesen und Weiden geführt wurde, über kleine Bäche, auf kleinen Brückchen und so. War sehr schön auf jeden Fall. Und wo dann der Fluss doch ein bisschen zu tief in der Schlucht war, sodass man sehr steil hätte runter und wieder hochfahren müssen, haben sie stattdessen eine schöne, schmale Hängebrücke gebaut, um drüber fahren zu können. Also alles wieder richtig gut gemacht, viel Mühe und Sorgfalt reingesteckt und keine Kosten gescheut, um diesen Radweg zu planen und zu bauen. War richtig schön.
Ja, es hat wirklich wieder richtig Spaß gemacht. Trotzdem ist eines natürlich komplett anders als beim Lake Dunstan Trail und das ist die Landschaft. Also hier beim West Coast Wilderness Trail, da fährt man halt vor allem auf kleinen, schmalen, sehr kurvigen Radwegen durch feuchten, düster, dunklen Regenwald, oft auch durch Baumfarnwald. Und auch wenn man den Kanälen entlang fährt, dann sind die meist nicht breit genug, dass sich die Baumkronen darüber sonderlich zum Himmel öffnen würden, sondern auch da ist es wirklich tiefer, dichter, dunkler Wald und man sieht kaum den Himmel über seinen Köpfen und über dem Kanal. Teilweise hat man dann auch so einen bewaldeten Steilhang, der links nach oben geht und an diesem Steilhang entlang wurde dann der Kanal gebaut, vielleicht einen Meter breit und auch ungefähr einen Meter tief, der dann auch wieder glasklares Wasser führt. Und der Radweg, der verläuft dann talseits auf dem oft nicht mehr als 50 cm breiten Kanalrand, also genau zwischen dem Wasser auf der linken Seite und dem steilen Abhang rechts. Und wenn man da halt auf so einem schmalen Weg läuft, wo links Wasser und rechts Steilwand nach unten ist, da kommt wirklich keine Langeweile auf. Also da muss man hin und wieder auch schon mal ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu schnell fährt, wenn es da auch mal wieder ein bisschen bergab geht. Ab und zu haben sie auch für die Kanäle kleine Brücken gebaut, überquerende Flüsschen, also wo sie dann das Kanalwasser über den kreuzenden Bach geführt haben. Teilweise haben sie sogar Tunnel gebaut für die Kanäle, durch den Berg durch. In dem Fall musste man halt mit dem Fahrrad dann über den Berg drüber, also für den Radweg. Den Aufwand haben sie dann doch nicht betrieben, um den dann auch da noch extra irgendwie durch den Tunnel zu führen. Aber es war nicht so schlimm. Es war nicht so steil. Also ja, definitiv absolute Empfehlung.
Ja, man hat vielleicht nicht ganz so schöne Aussichten gehabt wie beim Lake Dunstan Trail, weil man ja mitten im Wald war hier und nicht so eine weite Sicht hatte. Aber dafür war man eben ganz alleine hier tief im endlosen, dunklen Urwald quasi, ohne Handyempfang auch zwischenzeitlich, weit weg von der nächsten Straße. Nur ein paar Radfahrer kommen halt ab und zu entgegen. Aber trotzdem noch weniger als beim Lake Dunstan Trail, vielleicht weil das Wetter jetzt nicht so schön war oder insgesamt weniger stabil ist hier, hat schon immer mal wieder ein bisschen geregnet. Und meistens war es auch bewölkt, aber bei so einem Regenwald, dunkel und so, ist für die Fotos vielleicht nicht so wichtig wie bei einem Bergsee-Panorama, ob man jetzt blauen Himmel und Sonnenschein hat oder nicht. Ja, und da nicht nur die Tage, sondern auch die Nächte wieder nass waren, gab es zum Glück ein paar Schutzhütten am Trail verteilt und da haben wir uns einfach mit unserem Zelt drunter gestellt. Auch wenn die Schutzhütten wahrscheinlich dafür nicht unbedingt gemacht sind. Direkt daneben gab es tatsächlich auch ein Dixie-Klo. Und was für ein Dixie-Klo? Also nicht, wie man sich ein Dixie-Klo in Deutschland vorstellt, sondern eher ein Luxus-Dixie-Klo. Also war blitzeblank, sauber, kein Gestank, war alles, ja, hätte sein können, als hätte das noch nie jemand benutzt, im Prinzip von der Sauberkeit her. Und es gab sogar Toilettenpapier und auch noch einen integrierten Wassertank, wo man dann mit dem Fuß so draufdrücken, also pumpen konnte, damit da Wasser zum Händewaschen und auch für die Toilettenspülung rauskommt. Also alles tipptopp da.
Den letzten Abschnitt des West Coast Wilderness Trails sind wir am 24. Dezember gefahren. Und der Trail endete dann in Greymouth. Das ist die mit 9000 Einwohnern größte Stadt an der Westküste der Südinsel. In Greymouth mussten wir uns dann mit Lebensmitteln für die Weihnachtstage eindecken, denn zumindest am 25. Dezember haben die Läden auch in Neuseeland geschlossen. Und außerdem wollten wir dann eh zwei Ruhetage etwas nördlich von Greymouth machen, wo man nicht einkaufen kann. Und dann danach wäre dann noch die nächste Stadt wieder zwei Tage entfernt gewesen. Das heißt, wir haben so für vier Tage letztlich Essen eingekauft und über 100 Euro haben wir da ausgegeben für einen relativ vollen Einkaufswagen.
Was schon überdurchschnittlich ist, aber wir haben uns natürlich für Weihnachten auch ein bisschen was gegönnt an leckerem Essen. Ja, genau genommen haben wir nämlich die Weihnachtstage auf einem Campingplatz in Rapperhoe verbracht. Also angekündigt war 10 bis 15 Grad und sehr, sehr viel Regen. Also das war eigentlich auch ein Grund, warum wir da geblieben sind, nicht unbedingt jetzt, um an Weihnachten Pause zu machen. Und da haben wir uns tatsächlich für 35 Euro pro Nacht ein sogenanntes Cabin auf dem Campingplatz gebucht. Also das ist eine kleine Hütte ohne Badezimmer. Ansonsten super sauber gewesen, schön eingerichtet, wie so ein kleines Hotelzimmer eben. Gab Teppichboden, gab aber sogar einen Kühlschrank und eine Kommode mit Geschirr drin. Und natürlich ein richtiges Bett. Nur in Neuseeland ist es scheinbar so, dass man da dann nur eine bezogene Matratze bekommt und Kissen drauf. Und für die Decke hätte man dann noch $5 zusätzlich zahlen müssen oder so. Aber für uns ja nicht nötig, wir haben ja Schlafsäcke, also haben wir einfach die benutzt. Ja, und tatsächlich war das dann das erste Mal seit Osttimor, dass wir uns mal wieder ein Zimmer mit, also ein eigenes Zimmer bzw. ein Bett gegönnt haben, wofür wir auch bezahlt haben. Also abgesehen von Warm Showers Hosts eben. Ja, und auch außerhalb des Cabins war der Campingplatz schon echt gut ausgestattet. Gab eben ein Bad und eine Dusche im Gemeinschaftsbereich, also eine heiße Dusche. Gab aber auch eine gut ausgestattete Küche und vor allem auch Waschmaschinen. Das heißt, wir konnten wieder mal Wäsche waschen. Und auch von der Aussicht her war der Platz nicht schlecht, lag direkt am Meer, nur durch so eine kleine Böschung oder ja, Düne so quasi vom Meer getrennt, was bei den Wellen durchaus nicht schlecht ist. Wir hatten durchaus auch ein bisschen Meerblick von unserem Cabin aus, aber das Badewetter, ja, das war es nicht unbedingt. Auch die Wellen waren sehr hoch und ungemütlich und als es an dem Tag, wo es sehr viel geregnet hatte, vor allem, das war der 25., da war es auch so windig, dass es einen Haufen Schaum, der sich durch die starken Wellen gebildet hat, auch fast über diese Dünenböschung drüber geweht hat in Richtung Cabin oder ein ganzer Campingplatz.
Ich dachte, wir hätten in diesem Podcast schon mal geklärt, dass Wellen gut sind.
Geschmackssache einerseits und ich glaube auch, du wärst nicht gern in diese Wellen reingestiegen. Vor allem, weil der Strand nämlich auch halt eher ein Steinstrand war und kein Sandstrand. Und wenn man da halt von den Wellen dauernd umgehauen wird, ist es nicht so angenehm, mit den Füßen dann über die Steine zu stolpern.
An Heiligabend haben wir dann in dem Fall mal an meine Familientradition angeknüpft. Und die besteht eben darin, dass man an Heiligabend abends dann Räucherlachs und aufgebackenes Kräuterbaguette isst. Und das war dann eben Teil des Einkaufs, den wir da am Tag, am selben Tag in Greymouth getätigt hatten. Dazu gab es dann auch noch einen Avocado-Tomaten-Gurkensalat mit ein bisschen Käse und Mayonnaise-Dressing. Also ich würde sagen, ein würdiges Heiligabend-Essen. Und definitiv auch unser erstes Weihnachtsessen, das wir mit Blick raus aufs Meer zu uns genommen haben.
Und im Sommer, wohlgemerkt. Ja, an beiden Ruhetagen, die wir dort dann eben das Regenwetter ausgesessen haben, haben wir ausnahmsweise mal nicht nur so ganz so fleißig wie sonst für den Podcast gearbeitet, also ein bisschen schon, aber es sollten halt auch mal halbwegs richtige Ruhetage sein, war ja immerhin Weihnachten.
Ja, aber vielleicht war das gar nicht so gut, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich zumindest dann irgendwie mehr so ein bisschen da so rumgehangen bin, ohne so wirklich zu wissen, was ich zu tun sollte. Vielleicht wäre so die Beschäftigung mit dem Podcast gar nicht so schlecht gewesen letztlich. Bist du gerne rumgehangen?
Ich hänge auch gerne mal rum, aber jetzt hatten wir am Ende dafür doch ein bisschen zu viel Arbeit am Stück. Vielleicht ist es besser, wenn man das ein bisschen verteilen würde, ja. Naja, das war unser Weihnachten. Und nach Weihnachten ging es noch anderthalb Tage weiter an der Küste entlang nach Norden. Hier ist die Küste eine Steilküste, das heißt, die Straße führt direkt am Meer entlang, sodass man das Meer auch tatsächlich mal sieht. und ist durchaus nicht unspektakulär, die Straße. Also von Regenwald, bewachsene, felsige Steilküste auf der einen Seite und auf der anderen Seite fällt es dann eben ab in die zum Meer hin, wo dann eben die Roaring Forties mit ihren Westwinden dann die See ganz schön aufpeitschen, auch wenn das Wetter schön ist und die Wellen dann gegen die Klippen schlagen. Wir hatten dann auch noch eine Sehenswürdigkeit unterwegs, die Pancake Rocks. Also das sind so Felstürme, die seitlich viele parallele waagerechte Einkerbungen, also Rillen haben, sodass die dadurch so ein bisschen an gestapelte Pancakes erinnern. Auch ansonsten sind die Felsen hier besonders stark vom Meer ausgewaschen. Also es gibt so Felsspalten, kleine Felsschluchten und auch Felsbrücken oder Tunnel, also ganz natürlich hergestellt quasi. Und überall durch diese Spalten und durch diese Löcher in den Felsen tosen dann die Wellen von draußen rein und gehen um die Ecke und schießen dann hier hin und dahin und spritzen dann hoch. Also da geht schon echt die Post ab da zwischen den Felsen, wie die Wellen da reinschlagen. Und überall ist das Wasser im Grunde durchgehend weiß von dem ganzen Wellenschaum. Und teilweise wird dann die Wellenenergie von den hinten dann eben spitz zulaufenden kleinen Schluchten so sehr komprimiert, dass das Wasser am Ende Meter hoch nach oben spritzt und teilweise der Wasserdampf dann durch kleine Felslöcher nach oben zischt und gar pfeift. Also ja, schon interessant.
Ja, da konnte man schon echt ganz gut eine Weile fasziniert zuschauen, immer so in der gespannten Hoffnung, dass die nächste Welle vielleicht noch einen draufsetzt und noch ein bisschen mehr Wumms macht als die vorherige. Und dann Richtung Westport, Richtung der Stadt Westport, noch ein Stück weiter nördlich, da gibt es dann noch den neuseeländischen Seebären zu beobachten. Also das ist eine Robbenart und da sonnt sich eine ganze Kolonie auf den Felsen an der Küste. Die meisten liegen natürlich nur faul rum, aber es gibt da doch insgesamt einfach genug einzelne von diesen Seebären, dass sich durchaus auch ein paar dabei beobachten lassen, wie sie sich bewegen oder wie sie sogar im Meer rumschwimmen. Das ist dann natürlich eine ziemliche Touristenattraktion. Gibt es dann auch einen Besucherparkplatz und große Aussichtsplattform, von wo aus man runter an die Küste und auf die Kolonie schauen kann. Aber immerhin muss man sagen, dass sowas, also so natürliche Sehenswürdigkeiten, auch wenn viel Infrastruktur dafür errichtet wurde, in Neuseeland eigentlich immer kostenlos ist.
Neben den Seebären gibt es an Neuseelands Küsten übrigens eigentlich auch Pinguine. Also zum einen verirren sich manchmal einzelne Pinguine aus der Antarktis hierher. Es gibt aber auch Arten, die wohl nur in Neuseeland vorkommen, beziehungsweise brüten, also die hier endemisch sind. Zum Beispiel der Dickschnabelpinguin, der brütet weltweit nur an der Süd- und Westküste der Südinsel Neuseelands und an den vorgelagerten Inseln. Allerdings brüten die Pinguine hier im Winter und ziehen im Frühling dann ihre Jungen groß, aber im Sommer und Herbst sind sie dann kaum mehr hier in der Küste anzutreffen. Entsprechend haben wir, wo wir jetzt zur falschen Jahreszeit da sind, um welche zu sehen, leider keine angetroffen. Tatsächlich weiß man auch gar nicht, wo die jetzt um diese Jahreszeit so genau hinziehen. Das hat man irgendwie scheinbar noch nicht so genau erforscht bisher. Dann hatten wir die letzten 40 Kilometer bis zur Stadt Westport mal wieder einen Radweg, diesmal den Kawatiri Coastal Trail. Kawatiri ist der Name der Stadt Westport in Maori. Und ja, war wieder ein toller, abschnittsweise etwas actionreicherer Radweg. Gab viele kleine, kurze Anstiege und Gefälle, ständige enge Kurven und das eben bei einer Breite von dem Schotterweg von oft unter einem halben Meter. Der Weg ist auch ziemlich neu gemacht, erst letztes Jahr fertiggestellt worden. Und sie haben auch extra 4 Hängebrücken aus Stahlseilen und Holz gebaut, auf denen man die Flüsse überqueren kann. Und dazu dann noch hunderte Meter Holzstege, auf denen man über die Sumpfgebiete fahren kann.
Und das Ende von diesem Kawatiri Coastal Trail war dann eben in der Stadt Westport. Westport war unsere letzte Stadt an der Westküste der Südinsel. Denn wenn man ab hier weiter der Küste folgen wollte, nach Norden, dann würde man eben in eine Sackgasse reinfahren und anscheinend gäbe es dann vielleicht auch noch so einen abenteuerlichen Wander- und Mountainbike-Weg, der einen weiterbringen würde. Aber das, so was wir gehört haben, das dürfte für unsere Räder mit dem ganzen Gepäck dann vermutlich doch ein bisschen arg unwegsam sein. Also das heißt, wir haben da einfach befürchtet, dass man da dann doch zu viel schieben müsste, als dass das noch Spaß machen würde. Und deswegen sind wir dann bei Westport zusammen mit dem Highway 6 ins Landesinnere abgebogen. Und dieser Highway folgt dann da durch die Berge dem Tal des Buller Rivers. Teilweise war das auch schon fast eine Schlucht, dieses Tal. Also schon relativ eng, sehr schöne Aussichten ab und zu dann auch. Man fährt da durchaus dann auch mal wieder 40 Kilometer am Stück durch Wald, bis das nächste Minidorf kommt. Dann wieder 40 Kilometer durchs Nichts bis zum nächsten Dorf. Also es ist wirklich auch wieder sehr dünn besiedelt. Obwohl es allerdings kaum besiedelt ist, ist es trotzdem nicht so einfach, versteckte Plätze fürs Zelt zu finden. Aber dadurch, dass es halt erst um 22 Uhr jetzt hier im Sommer in Neuseeland so richtig dunkel wird, die haben ja auch Sommerzeit, also wird es spät dunkel. Und das heißt, man hat halt schon einfach relativ viel Zeit für die Suche nach einem geeigneten Zeltplatz. Gleichzeitig sind wir auch insgesamt eigentlich ganz gut in der Zeit. Das heißt, wir können uns durchaus erlauben, auch schon nach so 50, 60 Tageskilometern oder so mit dem Suchen anzufangen. Das heißt, das haben wir dann meistens so um 16.30 Uhr, sage ich mal, erreicht. Und dann hat man halt wirklich noch massig Zeit, einen Platz zu finden. Also wenn es dann noch 2 Stunden dauert, bis man was gefunden hat, dann wäre das immer noch nicht zu spät. Und dann hat man halt am Ende 75 Kilometer auf dem Tacho. Gibt es auch Schlimmeres, als dann doch letztlich so weit gefahren zu sein, finde ich zumindest.
Letztlich haben wir 2-mal im Buller Valley gezeltet. Beides jeweils Wege, die von der Straße in Richtung Fluss abgingen. Einmal war es ein Weg, den man theoretisch auch mit dem Auto reinfahren könnte, aber der war schon recht überwuchert. Also wäre unwahrscheinlich, dass da jemand reinfahren würde, vielleicht zum Angeln höchstens mal noch. Und dann gab es einmal einen Weg, der schon noch gut in Schuss war, aber am Ende dann ein Fußweg, ein Trampelpfad wurde und dadurch zu schmal war für Autos. Und da haben wir uns am Ende des Weges eben jeweils einfach mit dem Zelt hingestellt, gut versteckt von der Straße. Und insgesamt waren es eigentlich auch ganz schöne Plätze in der Natur. Nur viele Senfleis gab's.
Ja, die Senfleis haben wir in letzter Episode schon erwähnt. Irgendein Warmshowers-Host hatte mal gesagt, they can ruin everything. Ja, war schon teilweise recht nervig, aber immerhin stechen sie nicht durch Socken durch zum Beispiel, das ist ein Vorteil, oder durch sonstige Kleidung. Das heißt, wenn man sich nur dick genug einpackt, dann muss man noch ein bisschen auf die Hemden aufpassen.
Und aufs Gesicht, also an der Westküste gab es schon ein paar Plätze, wo es nochmal deutlich schlimmer war als an den Plätzen, wo wir in der letzten Episode von berichtet hatten. Und dadurch habe ich auch mehr Stiche abbekommen und ich fand sie schon recht schmerzhaft, aber na gut.
Gab aber nicht nur die altbekannten Stechmücken, sondern an einem von den beiden Plätzen auch unsere ersten Ameisen in Neuseeland. Also von den weltweit mehr als 14.000 beschriebenen Ameisenarten kamen nur 11 ursprünglich auf Neuseeland vor. Mittlerweile wurden noch ein paar weitere Arten eingeschleppt, aber trotzdem haben wir bisher, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, also bis dahin, keine einzige Ameise in Neuseeland gesehen. Das war richtig auffällig auch. Also gerade in Australien oder auch in Indonesien, wo wir direkt davor waren, da gab es ständig überall in Massen immer Ameisen. Man musste immer aufpassen, dass man Essensreste oder so beim Zelten nicht einfach so rumliegen lässt. Auf jeden Fall Müll immer mit ins Zelt reinnehmen, nie einfach draußen in der Apsis liegen lassen, sonst besteht einfach ja, die Gefahr, dass da dann halt 1000 Ameisen dran sind am nächsten Morgen. Und in Neuseeland wäre das wahrscheinlich völlig egal gewesen. Also da hätte man seinen Müll auch in der Apsis liegen lassen können über Nacht. Auch wenn wir es nie gemacht haben letztlich. Also unsere Habits da aus Australien und so, die waren noch so in uns drin, dass wir da irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen sind, das zu machen. Aber ja, trotzdem war das richtig auffällig. Man setzt sich hin und man könnte da sicherlich auch ganz problemlos mit Sandalen rumsitzen, ohne dass einem ständig diese blöden Ameisen irgendwie zwischen die Zehen krabbeln, so wie es in Indonesien häufig nervig der Fall war. Und hier im Buller Valley, da wurden dann tatsächlich ein paar verlorene Haferflocken von unserem Frühstück dann von ein paar Ameisen abtransportiert. Aber selbst da hat es immer noch weit weniger gewuselt als an quasi jedem einzelnen Zeltplatz, den wir in Australien hatten.
Am Tag danach fängt es schon vormittags an zu regnen und dann hat es auch mehr oder weniger bis zum Nachmittag komplett durchgeregnet, war entsprechend kein so schöner Tag. Vor allem auch, weil die Straße im Buller Valley generell recht viel Verkehr hatte. Bei Regen ist es nochmal unangenehmer und wir hatten auch ein bisschen das Gefühl, dass hinter dem Ort Murchison dann der Verkehr nochmal zugenommen hat. Immerhin, als wir dann am Nachmittag des Buller Valley und den Highway verlassen haben und stattdessen auch eine kleine Schotterstraße abgebogen sind, hat es aufgehört zu regnen. Und da kam tatsächlich ein bisschen die Sonne raus, sodass wir das Zelt aufbauen konnten, ohne dass es nass war oder zumindest das Zelt nass wurde. Der Boden war natürlich immer noch sehr nass und feucht und durchgeweicht. Aber wir haben ja eine neue Zeltunterlagplane, die wir aus dem Bunnings Baumarkt in Sydney haben. Und dank der war das kein Problem, kam kein Wasser mehr durch die Plane und ja, so blieb die Nacht an sich trocken. Abbauen am nächsten Morgen mussten wir das Zelt aber trotzdem im Regen, weil da hat es schon angefangen, bevor wir aus dem Zelt gekrochen sind. Und da hat es dann eigentlich auch den kompletten Tag durchgeregnet, jetzt nicht unbedingt sehr stark, aber den kompletten Tag halt durchweg gleich geregnet. Nie kam irgendwann die Sonne raus.
Ja, das war echt so ein unaufhörlicher Landregen und da war ich dann auch besonders froh um die neue Regenjacke, die mir dieser Jordanier, Mohammed hieß er, glaube ich, ne? Mohammed, also der in Sydney geschenkt hatte, haben wir in Episode 92 berichtet. Und ich war da nicht nur froh drum, weil die doch deutlich noch dichter war als meine jetzt ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommene Regenjacke, die ich sonst noch hatte, sondern auch, weil diese neue Regenjacke jetzt teilweise so neongelb ist und damit deutlich besser zu sehen als die alte Regenjacke, die ich davor hatte, die halt einfach komplett schwarz war. Ich meine, da bin ich vielleicht schon auch einfach zuletzt ein bisschen erwachsener geworden. Also früher fand ich diese knallig neongelbe Fahrradbekleidung oder gar noch irgendwie mit Warnwesten zu radeln, fand ich immer so ein bisschen albern oder spießig. Und entsprechend sind ja auch meine Fahrradtaschen und es waren eigentlich auch immer alle meine Jacken und Pullis und so weiter immer in erster Linie schwarz. Muss vielleicht dazu sagen, dass mein Argument halt auch immer war, dass ich ja Licht am Fahrrad habe. Und das muss ja wohl reichen. Also ich meine, es gibt ja auch komplett schwarze Autos. Da sagt ja auch niemand was, weil die halt im Dunkeln dann Licht haben und daran kann man sie erkennen. Und ist ja beim Fahrrad grundsätzlich auch so. Finde ich im Prinzip auch nach wie vor haltbar, diese Argumentation. Aber das Problem ist halt, dass momentan mein Licht halt kaputt ist. Seit Java, Episode 84, haben wir davon erzählt. Und dann fühle ich mich halt mit einer schwarzen Regenjacke bei trübem Regenwetter schon ein bisschen unwohl auf der Straße, muss ich sagen. Jetzt hatte ich ja immerhin schon seit Vietnam so einen leuchtend orangenen Fahrradpulli von VD, weil der zu der Zeit, als ich ihn da neu gekauft habe in Vietnam, da war der in Schwarz gar nicht, oder wurde der in Schwarz gar nicht mehr hergestellt. Davor hatte ich den gleichen in Schwarz, aber dann habe ich den irgendwie verloren in der Mongolei und in Vietnam hatte ich die Gelegenheit, den neu zu kaufen. Dann gab es ihn nur in Orange, so einem leuchtenden Orange. Und ich muss sagen, auf den Fotos sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn man sich halt mit so einer leuchtenden Kleidung aus der Landschaft schon ein bisschen besser abhebt. Als wenn man halt genauso schwarz ist wie der Wald hinter einem oder so. Ja, also ich weiß nicht, bis ich jetzt tatsächlich mit Warnweste radle, da muss ich vielleicht dann doch nochmal ein bisschen mehr erwachsen werden, aber eine komplett schwarze Regenjacke werde ich mir zum Fahrradfahren in Zukunft wahrscheinlich eher nicht mehr kaufen, sondern halt allein schon für den Fall, dass das Licht halt irgendwie nicht funktioniert, was halt doch mal vorkommen kann beim Fahrradfahren, wenn man längere Zeit unterwegs ist, dann ist schon ganz angenehm, wenn man trotzdem noch halbwegs gut zu sehen ist bei schlechtem Wetter. Wovon ich aber nach wie vor überzeugt bin, und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, ist die kurze Regenhose. Die hat auch bei den Temperaturen und bei dem dauernden Landregen hier in Neuseeland wunderbar sich bewährt, finde ich, weil es halt mal wieder so ist. Ich möchte nicht zu nahe treten, Belinda, aber du mit deiner langen Regenhose hattest halt doch, also so habe ich das zumindest wahrgenommen, häufiger das Problem, dass du da am Zaudern warst, sollst du sie jetzt anziehen oder nicht, weil mit Regenhose ist zu warm und ohne Regenhose ist zu nass. Das war eine kurze Regenhose, hatte ich da einfach nie dieses Problem.
Und an der Stelle haben wir auch noch eine kurze Randnotiz in Form eines Einspielers von der Straße durchs Buller Valley, das wir hier jetzt noch einfügen müssen.
Es gibt hier in Neuseeland, wie übrigens auch schon in Australien, häufig auf den Landstraßen so empfohlene Geschwindigkeitsangaben für die Kurven. Also da steht dann, Achtung, Rechtskurve, 55 km/h oder so zum Beispiel, jetzt hier außerorts. Aber das ist halt nur eine Empfehlung, ne? Also es ist nicht das weiße Schild mit schwarzer Zahl und rotem Kringel, das hier auch für die Geschwindigkeitsbegrenzung steht, sondern es ist eine schwarze Zahl auf gelbem Grund und steht dann eben häufig mit Achtung Kurve und so zusammen. Und das ist echt total praktisch, weil man ja dadurch halt ungefähr weiß, wie schnell man fahren kann, wenn man durch diese Kurve durch möchte. Zum Beispiel gerade eben war es so, da ging es halt relativ steil runter und ich bin so 50 gefahren und dann war eine Linkskurve und die ging dann aber so hinter den Felsen und deswegen wusste ich nicht so genau, wie eng die ist oder vor allem, wie eng sie nach dem Felsen noch wird. Und da hätte ich wahrscheinlich bremsen müssen, wenn nicht das Schild da gestanden hätte, was da gesagt hat, 55 km/h für diese Kurve bitte. Und da wusste ich, na, ich fahre 50, das heißt 55 ist in Ordnung, das passt. Und es hat dann auch gepasst, weil die Kurve eben nicht so wahnsinnig eng wurde hinter dieser Felskante. Insofern sehr schön, dass sie hier überall diese Schilder hinstellen, damit man auch ja nicht zu langsam durch die Kurve fährt.
Ja, eigentlich hatten wir ja geplant, von Westport, also von der Westküste, relativ direkt nach Picton, ganz im Nordosten der Südinsel zu fahren. Picton ist dann der Ort, wo auch die Fähren zur Nordinsel ablegen. Aber in der letzten Episode hatten wir schon angedeutet, dass wir in Neuseeland etwas entspannter fahren wollten, hatten also mit ein paar weniger Kilometern pro Tag bzw. pro Monat kalkuliert. Und ja, es kam dann so, dass wir auch nicht wirklich langsamer als sonst waren, vor allem weil wir eben nicht so viele Ruhetage gemacht haben. Wir leisten uns ja normal kein Hotel und nur an Weihnachten haben wir dann richtig Ruhetage auch mal gemacht. Wir hatten jedenfalls noch recht viel Zeit übrig und haben dann entschieden, wir machen noch ein paar Schlenker. Zunächst mal nach Norden. Da gibt es nämlich nördlich etwas neben unserer ursprünglich geplanten Route auf dem State Highway 63 auch noch einen Trail, nämlich den Great Taste Trail. Anders als alle anderen Trails, die wir bisher gefahren sind, ist das so eine Art Rundweg. Also in sich geschlossen kann man eine Runde fahren. Und damit insgesamt ist er rund 170 Kilometer lang. Wir sind im Prinzip im Südwesten des Kreises auf den Trail gestoßen und wollten dann einen Teil des Trails im Uhrzeigersinn abfahren und dann im Südosten wieder zurück auf unsere ursprüngliche Route. Nach der Planung würden wir so circa 160 Kilometer von den 170 Kilometern fahren. Nur ganz im Süden hätten wir eine 10 Kilometer lange Lücke. Wobei wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch mittendrin sind quasi entlang dieses Trails. Also wir sind nicht bis zum Ende gekommen bisher. Und was wir bisher gefahren sind, muss man sagen, dass der Trail jetzt wahrscheinlich der am wenigsten spannende und spektakuläre aller unserer bisherigen Trails in Neuseeland war. Aber ja, zum Radfahren war es trotzdem entspannt und angenehm. Nach dem Regentag dann war das Wetter auch wieder deutlich besser geworden und ja, konnte man auch ein bisschen angenehmer radeln.
Durch diesen Umweg hatten wir dann außerdem noch die Chance, noch die eine oder andere schöne Warm Showers-Erfahrung zu machen. Unser erster Stop am Great Taste Trail war bei Rudi und Maya. Kommen ursprünglich aus der Schweiz und sind vor rund 25 Jahren nach Neuseeland ausgewandert, haben sich hier im Tal des Motueka Rivers ein Stück Land gekauft und dann auch ein Haus drauf gebaut. Selbst weitgehend, glaube ich, haben sie das Haus gebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Und nicht nur das Haus haben sie selbst gebaut, weitgehend, sondern sie versuchen sich jetzt auch recht weitgehend selbst zu versorgen. Also beide sind in der Schweiz auf einem Bauernhof aufgewachsen und Rudi war in der Schweiz Mechaniker-Gelernter, also sowas wie Maschinenschlosser. Und das sind dann schon recht gute Voraussetzungen, um jetzt hier einfach sehr viel am Haus und auf dem Hof selbst zu machen.
Ja, also sie haben hier Obstbäume stehen, inklusive Zitrusfrüchten wie Zitronen und Orangen, aber auch Avocados wachsen hier wohl und gehen auch nicht so unbedingt ein im Winter. Dann gibt es Stachelbeeren, Gemüsegarten, auch Kartoffeln haben sie. Sie haben auch zwei Schafe, die allerdings vor allem als Rasenmäher fungieren. Und dann haben sie noch zwei Ziegen und die geben zusammen jeden Tag 10 bis 20 Liter Milch. Die melken sie auch von Hand, die Ziegen. Und die Milch trinken sie dann nicht nur direkt, also unverarbeitet, sondern machen auch Joghurt draus und verschiedene Käsesorten. was es dann auch viel gab, als wir da waren und mit ihnen gegessen haben. Also Ziegenkäse haben wir dann gegessen unter anderem. Fleisch bekommen sie manchmal auch vom eigenen Grundstück, nämlich dann, wenn sich irgendwelche Wildschweine oder Hirsche drauf verirren. Also Rudi hat offenbar einen Jagdschein. Da muss man ja auch sagen, wahrscheinlich gibt es wenig Fleisch, dessen Verzehr ökologisch vertretbarer ist als solches Wild in Neuseeland, wo dieses Wild ja schließlich eigentlich nicht hingehört.
Was sie nicht selbst anbauen, das beziehen sie in so eine Art Tauschladen, den es da in dem Motueka-Tal gibt. Da können quasi alle Anwohner im Tal Lebensmittel hinbringen, von denen sie mehr anbauen, als sie selbst für sich benötigen und quasi dann an den Laden verkaufen. Und die anderen Anwohner, die können dann diese Produkte entsprechend dort kaufen. Und es ist halt ein Tauschhandel in dem Sinne, dass die Anwohner des Tals effektiv dort ihre Produkte miteinander tauschen. Wobei de facto schon verkauft und gekauft wird. Aber so wie ich das verstanden habe, halt nur Produkte, die auch letztlich irgendwo in diesem Tal oder in der Umgebung angebaut werden. Und entsprechend meinten sie halt auch, dass sie zu einem richtigen Supermarkt, also ja, zu einer Kette, sage ich mal, zu einer Supermarktkette, die dann auch die Produkte von außerhalb des Tals oder sogar des Landes importiert, da gehen sie echt nur wirklich sehr selten für ein paar spezielle bestimmte Dinge hin, wie zum Beispiel Schokolade. Kann ich verstehen, darauf würde ich auch nicht verzichten wollen. Und auch was andere Dinge angeht, sind sie relativ autark, also zum Beispiel Leitungswasser beziehen sie wohl von einem Bach hinterm Haus, wird dann halt ein bisschen gefiltert und dann können sie das halt für alles Mögliche im Haus benutzen, auch zum Trinken. Geheizt wird mit einem Holzofen. Holz machen sie natürlich selber. Und der Holzofen, der sorgt dann auch mit einem Wärmetauscher für Warmwasser, zumindest dann, wenn gerade die Sonne nicht scheint. Ansonsten bekommen sie Warmwasser auch von einer Solaranlage auf dem Dach. Und auch für Strom haben sie eine Solaranlage. Aber ja, was Strom angeht, hängen sie natürlich schon auch noch am normalen Netz, falls jetzt die Sonne nicht scheint. Da sind sie jetzt nicht hundertprozentig autark, aber zumindest wenn die Sonne scheint, sind sie da auch autark. Und ja, wenn man halt alle Lebensmittel und auch jetzt sowas wie Wasser und Heizkosten quasi fast nicht bezahlen muss, dann hat man halt schon relativ geringe Lebenshaltungskosten. Und dadurch können sie wohl, so wie ich das verstanden habe, im Prinzip jetzt mal abgesehen von ihrer täglichen Arbeit auf dem Hof, was sie natürlich da machen müssen, aber ansonsten können sie im Prinzip von ihrem Ersparten bzw. den Zinsen leben. Das heißt, seit sie circa 40 Jahre alt sind, müssen sie im Prinzip keinen normalen 9-to-5-Job mehr machen, sondern nur noch so, ja, ich glaube, so Gelegenheitsjobs, er fotografiert gerne und so. Und da kamen auch mal ein paar Fotos in irgendwelche Bücher und so, aber halt nur, was Spaß macht, so habe ich den Eindruck, oder? Und dann hat sich bei Rudi und Maya auch noch ein Rätsel für uns aufgelöst, das sich uns in Australien schon gestellt hat und uns da in Australien schon ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Und zwar geht es um das Thema Hausnummern auf dem Land. Denn die waren sowohl in Australien als jetzt auch in Neuseeland fast immer vierstellig. Und dann gab es aber große Lücken in den fortlaufenden Hausnummern quasi zwischen zwei benachbarten Grundstücken. Also das heißt, zum Beispiel kommt dann nach der Hausnummer 2443 beim nächsten Grundstück schon die Hausnummer 2555, also irgendwie 100 irgendwas mehr oder so. Und wir haben dann schon überlegt, ja, vielleicht sind einfach hier auf dem Land die Grundstücke halt so groß, dass man vielleicht schon mal vorausschauend quasi sich darauf vorbereiten möchte, dass eines Tages die Grundstücke geteilt werden und dann dazwischen noch irgendwelche Häuser gebaut werden, die dann auch entsprechend neue Hausnummer brauchen und man dann nicht Lust hat, irgendwie mit 2443a oder so und b und aa anzufangen. Und also das mit dem Grundstück aufteilen, das scheint hier wohl tatsächlich auch so ein Ding zu sein, haben wir jetzt schon hin und wieder mal gehört, dass die halt so groß sind und die dann quasi aufgeteilt werden und dann neue Käufer die entsprechend kleineren Grundstücke dann kaufen. Aber das mit den Hausnummern, das ist noch ein bisschen raffinierter als einfach nur, dass sie willkürlich irgendwelche Lücken gelassen haben für neue Häuser, die dazwischen gebaut werden, sondern es ist wohl so, dass die Hausnummer, also auf dem Land jetzt, außerorts quasi, immer der Strecke vom Beginn der Straße in 10 Meter Schritten entspricht. Das heißt, wenn man jetzt im Haus 2443 wohnt, dann liegt das 24,43 Kilometer vom Beginn der Straße entfernt. Und das hat natürlich offensichtliche Vorteile, wenn man so eine Adresse finden möchte.
Ja, war nicht nur sehr interessant und nett, dass Rudi und Maya uns so viel über ihren Lebensstil erzählt haben, sondern vor allem auch, dass sie uns aufgenommen haben, obwohl an dem Tag eigentlich Silvester war, als wir ankamen. Abends gab es eine kleine Party bei Freunden, ein paar Grundstücke weiter, und da haben sie uns dann spontan einfach Kiwi-Style, meinten sie, mitgenommen. Da waren wir dann insgesamt zu 10, gab es Abendessen, also unter anderem das Wildschwein, irgendwas Ragout, was Maya mitgebracht hat und dann auch was andere Leute mitgebracht hatten, war ein Buffet, wir haben auch ein bisschen Nachtisch mitgebracht. Ja, haben uns sehr nett unterhalten. War jetzt aber keine Silvesterparty in dem Sinne, dass Mitternacht der große Höhepunkt war. Feuerwerk gab es da eh nirgends, war ja keine große Stadt mit einem professionellen Feuerwerk in der Nähe. Außerdem wohnen in dem Tal nur ein paar Menschen und war sowieso neblig und verregnet nachts. Also draußen gab es da nichts, sind ja nur verstreute Bauernhöfe. Und wir sind tatsächlich mit Rudi und Maya schon deutlich vor Mitternacht wieder nach Hause gegangen und dann vor Mitternacht ins Bett gegangen. Also gut möglich, dass das unser erstes Silvester war, an dem wir nicht bis Mitternacht aufgeblieben sind. Also auf dieser Tour waren wir im ersten Silvester waren wir in Jericho, am zweiten in Tiflis, dann in Hanoi. Das war jetzt also unser viertes Silvester. Da haben wir immer Feuerwerk gesehen und waren auch so lang wach. Davor in Deutschland sowieso auch. Aber ja, dieses Mal hat es uns auch überhaupt nicht gestört. War definitiv auch so ein sehr schöner Abend. Und danach ging es von Rudi und Maya aus auf dem Great Taste Trail weiter zur Tasman Bay. Die liegt ganz an der Nordküste der Südinsel. Also es ist so eine große Bucht, die sich weit ins Land hineinreicht. Also links geht noch eine Landspitze nach vorne und rechts geht auch noch, also im Westen geht noch eine Landspitze nach vorne und im Osten geht auch noch eine Landspitze nach vorne. Und diese Tasman Bay wurde übrigens auch wie die australische Insel Tasmanien und auch die Tasmansee nach Abel Tasman benannt. Das war der niederländische Seefahrer, der 1642 als erster Europäer Neuseeland erreichte und auch Tasmanien entdeckt hat. Und wir sind dann schließlich ins Küstenstädtchen Mapua gekommen. Dort hatten wir nämlich wieder einen Warm Showers Host.
Ja, James, unser Warm Showers Host dort, der hat uns auf unsere Anfrage geantwortet, dass er zwar schon Freunde da hat und das Gästezimmer deswegen belegt ist, aber wir können auch einfach gerne im Garten zelten, wenn wir ein Zelt dabei haben. Und naja, für uns war das hier an der Küste immer noch besser, als irgendwie einen Wildzeltplatz suchen zu müssen oder für irgendwie einen Campingplatz zahlen zu müssen sowieso. Und deswegen sind wir dann zu James gefahren. Wurden auf James' Grundstück von einer Allee aus riesigen Kakteen begrüßt, die die Einfahrt gesäumt haben. Und dann auch von James, der war sicher auch schon mindestens Mitte 40, würde ich sagen, vielleicht sogar schon ein bisschen älter. Aber an seinem Verhalten hat man ihm das nicht angemerkt. Er war super locker drauf, war dann im Prinzip auch gerade auf dem Sprung, als wir da ankamen. Also er meinte, er geht da über Nacht, weiß ich gar nicht, er meinte, he's going out, weiß nicht genau, wo er genau hingegangen ist. Aber er hat uns dann noch kurz einen Platz zum Zelten gezeigt in seinem Garten. Also im Prinzip hat er gesagt, ihr könnt überall zelten, aber hat uns halt irgendwas empfohlen. Und als wir dann da mit ihm zusammen durch den Garten gelaufen sind, meinte er dann plötzlich, ja, Moment mal, mir fällt eigentlich gerade ein, wenn ich heute Nacht nicht da bin, könnt ihr eigentlich mein Zimmer haben. Und da haben wir natürlich erstmal etwas gezögert, so nach dem Motto, sicher, dass das okay für dich ist? Meinst du das wirklich ernst? Aber er war dann sofort total überzeugt und begeistert von seiner plötzlichen Idee, von seiner plötzlichen Eingebung und war nicht zu bändigen, uns dann noch mit in sein Zimmer mit reinzunehmen und uns da alles zu zeigen. Und ja, also ich denke, ich hätte das wahrscheinlich schon gemacht. Hätten wir uns das Zelt aufbauen und so gespart, hätten auch ein direkt angeschlossenes Bad gehabt. Aber mir war natürlich schon klar, dass Belinda da, dass sich da gerade sehr, sehr viel innerlich in Belinda sträuben wird. Denn von einem frischen Bettbezug und frischem Bettzeug und so weiter war da natürlich dann keine Rede.
Ja, mag sein, dass es ein bisschen irrational ist und er wahrscheinlich dachte, oh, die schlafen die ganze Zeit im Zelt, da haben sie mal ein weiches Bett, aber ich würde halt das Zelt mit meinem eigenen Zeug, wo ich weiß, wie sauber es ist oder nicht, oder von mir ist es nur dreckig, bevorzugen als irgendein Bett, wo ich weiß nicht, wer geschlafen hat und wo ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, ich meine, jeder ist ja in manchen Punkten so ein bisschen irrational. Ich weiß nicht, ich plane ganz gern ab und zu Routen, die auf einer Karte irgendwie ästhetisch aussehen. Irgendwie habe ich da ein Auge für, was natürlich eigentlich auch völlig wurscht ist im Prinzip. Und im Zweifelsfall muss man dafür dann noch irgendwie über den Berg fahren eher oder so. Das gefällt dir wahrscheinlich im Zweifelsfall auch nicht und kann ich jetzt auch nicht wirklich rationalisieren. Aber naja. Also wir haben dann gezeltet letztlich im Garten. War auch wunderschön. Also es war ein toller Garten, muss man sagen. Mit einer großen Wiese und drum schöne Büsche, Bäume, Blumen und so weiter. Und wir haben dann noch mit einer Freundin von James zu Abend gegessen. Also James selber war ja nicht da, aber die Freundin hat da irgendwie, war quasi zu einem ausgedehnten Besuch über mehrere Tage oder so Wochen da irgendwie zu Gast. Das heißt, die war dann da trotzdem noch da. Und als sie dann am nächsten Morgen aufgebrochen ist, noch ein bisschen vor uns, da war James immer noch nicht da, aber da hat sie dann nur zu uns gesagt, jo, wenn ihr fertig seid mit Frühstücken und so weiter, könnt ihr einfach losfahren, wann ihr wollt und könnt ihr einfach alle Türen offen lassen. Also nicht nur nicht abschließen, sondern auch tatsächlich offen stehen lassen. Schon verrückt. Ich habe dann noch gefragt, ja, ist da irgendwie, kommen da nicht irgendwelche Tiere rein oder so, irgendwelche Possums? Und sie meint, ja, nö, das ist kein Problem, lass einfach die Türen offen. Und ich meine, der hat auch einen großen Fernseher. Ist jetzt nicht so, dass man da gar nichts hätte. Aber ja, die sind da recht locker hier, ne?
Ja, auf jeden Fall recht vertrauensvoll hier auf der Südinsel in Neuseeland. Und von Mapua aus führt der Great Taste Trail dann über Rabbit Island. Das ist eine 8 Kilometer lange Insel vor der Küste. Im Westen gibt es aber keine Brücke, also mussten wir die kleine Mapua-Fähre nehmen. Und das war auf die Fahrzeit bzw. Strecke gerechnet die mit Abstand teuerste Fähre der Tour. Also die Fähre ist nur für Fußgänger und Radfahrer gedacht erstmal. Sogar in erster Linie für Radfahrer ausgelegt. Also im Prinzip gab es auf der Fähre genauso viele Fahrradstände wie Sitzplätze. Und die hat uns stolze 15 Neuseeland-Dollar pro Person gekostet, also circa 8 Euro. Was bei einer Strecke von gut 200 Metern und knapp 3 Minuten Fahrzeit, naja, so lala ist.
Ganz schön schweinemäßig überteuert ist, würde ich mal sagen.
Also auf die Strecke gerechnet wäre der Hubschraubertransfer beim Alps to Ocean dann auch nicht mehr so viel teurer.
Oder noch ein Vergleich, die Fähre von Batam nach Jakarta in Indonesien, die hatte uns pro Person 11 Euro gekostet, statt jetzt hier 8. Und da waren wir 32,5 Stunden unterwegs gewesen und sind 940 Kilometer weit gefahren. Das heißt, pro Strecke gerechnet war die Mapua-Fähre hier damit ungefähr 3400 Mal teurer als die in Indonesien. Ja, ja, war schon nicht alles schlecht in Indonesien, hm? Und diese Rabbit Island, die war jetzt auch nicht so wahnsinnig toll, dass sich jetzt wegen dieser Insel so besonders gelohnt hätte, da mit der Fähre rüberzufahren. Also gab halt so ein bisschen Wald und halt auch so Nadelwald, jetzt nicht irgendwie besonders toller neuseeländischer Urwald, sondern weiß nicht, ob es eine Plantage war oder gepflanzt, aber ein Allerwelts-Nadelwald jedenfalls. Es gab auch ein paar schöne Strände, an denen der Radweg entlang geführt hat, aber leider der Hauptpunkt, warum wir es dann trotzdem gemacht haben, war vor allem, dass man sich so halt die 8 Kilometer verkehrsreiche Hauptstraße gespart hat. Das wäre nämlich die einzige Alternative eigentlich gewesen. Und naja, das kann einem vielleicht schon mal 8 Euro wert sein, muss es aber auch nicht unbedingt.
Ganz im nordöstlichen Bereich des Great Taste Trail liegt dann noch die Stadt Nelson, die mit 50.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt der Südinsel ist, nach Christchurch, Dunedin und Invercargill. Damit also die größte entlang unserer Route. Da sind wir ein bisschen in die Stadt reingefahren, obwohl es für uns eigentlich eine Sackgasse ist, weil wir vor allem auch wieder ein Warm Showers Host dort hatten, nämlich Barbara und Tim. Das ist ein älteres Ehepaar, die auch schon überall auf der Welt unterwegs waren, teils auch mit dem Fahrrad, teils haben sie auch einfach mal ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr da gewohnt, vor allem in China und Hongkong.
Ja, in Hongkong waren sie, glaube ich, sogar 7 Jahre.
Okay, ja, da habe ich ein bisschen unterschrieben. Also ja, haben auch schon sehr viel erlebt. Allerdings, seit einigen Jahren sind sie vor allem in Neuseeland unterwegs, weil sie sich so ein ökologisches Bewusstsein aufgebaut haben. Und auch aus demselben Grund bauen sie auch wieder viel Gemüse selbst im Garten an. Übrigens, auch James hatte einen riesigen Gemüsegarten. Also zumindest bei neuseeländischen Radfahrern scheint das Bewusstsein, möglichst viel selber produzieren zu können, schon ganz schön groß zu sein. Ja, netterweise durften wir hier sogar 3 Nächte bleiben. Am Anfang geplant hatten wir erstmal für 2, um ein bisschen auszuruhen und Podcastarbeit zu machen. Letztendlich war es aber gut, noch eine 3. Nacht bleiben zu dürfen, denn die Podcastarbeit ist doch ein bisschen länger geworden dieses Mal tatsächlich.
Offenbar haben wir uns nicht so unfreundlich, unhöflich angestellt an dem ersten Tag, dass sie dann sogar von sich aus angeboten haben, wenn ihr wollt, dürft ihr auch noch eine 3. Nacht bleiben, wäre kein Problem. Außerdem, ganz wichtig, wir haben mal wieder unsere Ketten gewechselt. Das war jetzt der 7. Kettenwechsel, also wir sind jetzt mit den 8 Ketten jeweils pro Fahrrad jetzt hier unterwegs. Das war auch noch ein wichtiges To-Do, dass die letzte Kettenwechsel war in Kuala Lumpur, das ist jetzt doch wieder eigentlich ein bisschen zu lange her, muss man sagen.
Ja, und mit dem Kettenwechsel steht jetzt der Episodenwechsel an. Also danke an alle, die bis hierher zugehört haben. Danke auch an alle, die uns öffentlich, also zum Beispiel als Podcast-Bewertung oder so, oder auch nicht öffentlich, zum Beispiel als Mail oder sonst wie, Feedback gegeben haben. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle, die uns bisher mit einer kleineren oder größeren Zuwendung bedacht haben. Vielen Dank dafür.
Ja, herzlichen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.